3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Leute, herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 57. Haltet,
Hi.
Jetzt mal ganz ehrlich, Frage, Leute.
Haltet eure Fresse.
Nein, Hand aufs Herz. Haltet ihr mich für doof? Nee, scheiße. Ich stelle die Frage an.
Ist das schon Teil des Rätsels, oder?
Also, ihr kennt doch auf den Webseiten, wenn man eine Eingabe macht, teilweise den Roboter, wo du sagst, wo sind Autos, Capture, klickt das mal bitte an. Kennt ihr das alle? Ja, Seid ihr alle im Bilde?
Ja.
So, jetzt wurde ich dafür ausgelacht, als ich das gestern unter anderem mit Gunnar nach dem Squash gemacht habe, als ich was bei PayPal eingeben wollte, dann kam eben dieses Dingsda-Bumsda und da musste man Ampeln
alle
auswählen.
Bilder? Ja, okay.
Da hatte man also ein großes Bild. Und man musste die Ampel auswählen.
Also es ist meistens ein Großbild, also es sind Kacheln, genau, mehrere Bilder.
Wie ein Memory.
Ja.
So. Und man muss dann praktisch die Bilder anklicken, damit
es
der
kommt. Immer mindestens drei Kacheln, wo so ein Pixel genau du nicht weißt, ist das jetzt noch die Kante von der Ampel oder ist das irgendwie was anderes?
Ah, ihr seid auf meiner Seite.
Manchmal ist es ja auch so, klicke alles an mit einem Fahrzeug oder mit einem Geschäft und du siehst dann irgendwie so ein Haus und denkst, das könnte ein Laden sein, der da unten drin ist.
Ja, genau. Ne?
Woher weiß ich denn, ob der da unten was verkauft oder nicht?
Keine Ahnung. Gilt das rechtlich gesehen als Geschäft oder ist das jetzt irgendwie, ist das ein Small Business oder?
Es war also auf diesen Bildern eine ganz große Ampel, die mir entgegensprang. Ja. Auf der linken oberen Seite zwei Ampeln mit Rot, Gelb, Grün und dann der Pfeiler dieser Ampel auf der rechten Seite runtergehend bis zum Ende. So, jetzt habe ich diese Lampen angeklickt. Und klick noch alle Teile dieses Ampelmastes an.
Ja,
da wurde ich total ausgelacht für.
Ja, ist ja nicht die Ampel.
Aber das gehört doch zur Ampel.
Nee.
Guck mal, Georg, ist mal.
Klingt natürlich.
Was?
Ja, da haben wir es doch schon.
Dann gehört der Asphalt auch zur Ampel.
Ja, aber wenn du eine Laterne anklicken sollst, nimmst du dann nur das kleine Ding, was oben Licht macht, oder nimmst du die ganze Laterne?
Ja.
In dem Fall würde ich nur da, wo das Licht ist.
Ach Quatsch. Aber da steht doch, klicken Sie, also Ampel, Fragezeichen.
Aber ich glaube, umgekehrt wird Schuh draus. Wenn du die anderen Bilder wegmachen würdest, könntest du ja nicht, nur dieses eine Bild hättest, könntest du nicht erkennen, dass es eine Ampel ist, sozusagen, weißt du? Also ich glaube, so würde ich daran gehen. Wenn du erkennen kannst, dass es ein Ampelpfosten sozusagen ist. Ohne die anderen Bilder, dann würde ich es anklicken. Aber wenn es einfach nur sozusagen eine Stange ist, die zwar kausal und logisch nicht wegdenkbar ist von der Angel,
Ampel. Ist es eine Ampel oder ist es halt wie in manchen Fällen, dass eine Ampel an irgendwas anderem noch mit dran ist?
Nein, es war eine Ampel, die über die Straße ragte. Das war der Ampelmast, der zu diesen Ampelleuchten oder Lampen gehört und das war eins.
Ja.
Ich möchte übrigens
Das war auch nicht irgendwie eine Ampel an irgendwie einer Laterne oder irgendwas anderem mit dran.
Es war ein richtiger, fetter Ampelpfosten mit zwei Lampen.
Natürlich hätte ich den Mast da angeklickt.
Danke, Georg, du bist wieder mein Freund.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube die Story nicht.
Ach so.
Weil ich das merkwürdig finde, dass du sagst, dass das bei PayPal kommt.
Ich hatte meinen Einwahlnamen vergessen.
Das glaube ich rum wieder.
Das glaube ich eben auch.
Ich glaube allerdings, dass es sich hierbei um eine Pornoseite handelt.
Ja.
Oder eine illegale Downloadseite.
Okay.
Oder irgendwas dergleichen, irgendwas in die Richtung. Aber wir müssen da auch nicht näher drauf eingehen.
Das ist gut.
Nennen wir es in Anführungsstrichen PayPal.
Jochen, geht es genauso wie mir, wenn irgendwann Skynet irgendwie die Macht übernimmt und ich irgendwie Sarah Connor beweisen muss, dass ich kein Roboter bin. Ich bin hundertprozentig tot. Mhm. Wenn irgend so ein Capture oder sowas kommt, ich garantiere, ich mache die immer falsch. Vor allen Dingen auch, wenn dann steht, irgendwie schreiben Sie die folgende Zeichenfolge und dann kommen halt immer irgendwelche Mondrunen in gelb, grün, irgendwie durcheinander.
mit Streifen durch.
Ja, die sind noch Streifen durch und unscharf und so.
Und groß und klein.
7 Pixel und vor allen Dingen, ist das jetzt ein G, ist das ein 9, was ist das?
Weil du kannst da ja auch irgendwie anhören klicken. Ich denke dann immer, wie wollen die diese Mondrune aussprechen? A, C, R,
Schnürnösen. Gölft sich. Und dann stehst du da, tippst das ein, falsch.
Ja.
Und vor allem das Einzige, was ich hinbekomme, was ich mag, ist, wenn da nur ein Kästchen ist, wo man reinklicken muss, ich bin kein Roboter.
Ja, das geht. Ich finde vor allem, wenn das unsere First Line of Defense ist, gegen die drohende Invasion von Robotern. Ja, so, wenn, ich stelle mir gerade so vor, so eine Armee von 1 Million KI-gesteuerten Robotern, so wie bei, ja, wie du es schon sagst, bei Terminator, die stehen alle so schon, die landen auf der Erde, kommen irgendwo von entfernten Galaxien und dann kommt so ein Capture und die Leute, so der Captain von denen sagt so, ah, scheiße, Leute, ich weiß nicht, was eine Ampel ist. Lass mal umdrehen. Komm, alle wieder zurück. Wir gehen nach in die Andromeda-Dimension. Da haben die keine Captures.
Vielleicht sind Captures einfach nur Messages aus der Zukunft, mit denen Roboter versuchen, menschlich zu wirken. Wir dekodieren die gerade als quasi menschliche Maschinen. Wir sind quasi die Computer der Roboter aus der Zukunft, damit die menschlicher wirken.
Ich mag diese Theorie. Es gibt ja auch diese, es gibt ja bei Google dieses Spiel, ich weiß gar nicht, wie man das aktiviert, das gab es früher, dass du einen Screenshot kriegst, und dann kannst du den irgendwie benennen, also irgendein Bild, was Google dir gibt. Und du sollst halt benennen, was da drauf ist. Mhm. Und wenn du ein Match hast mit, glaube ich, 5 anderen, dann wird es abgespeichert als Keyword für dieses Bild sozusagen.
Ja, genau.
Aber es ist halt random. Also wenn ich weiß nicht, ob es noch genau, aber zum Beispiel, du kriegst ein Bild von einem Stück Käse und dieses Bild kriegen halt 5 andere auch. Und dann schreibst du halt Cheese. Und der andere schreibt Cheese. Oder
Bilderkennung soll das verbessern,
und,
ne?
Und das sorgt genau dafür, dass wenn du Käse eingibst, dass dir nur, weil irgendwie müssen diese Keywords für diese ganzen Milliarden von Bildern, die im Internet sind, die Google ja zusammenfasst, müssen ja irgendwie gekeywordet werden. Und das ist, glaube ich, eine Art, wie es passiert. Die haben ja nicht einen Affen da sitzen, der die ganze Zeit irgendwie Käse.
Vielleicht um die 5 Affen
da sitzen. Da bringt ja der Affen nichts. Sei nur, du hast einen Käse-Identifikationsaffen hergestellt.
Würde mich jetzt auch nicht komplett wundern, ehrlich gesagt, wenn Google den Käse-Identifikationsaffen hat. Das ist ein schöner Name, Käse-Identifikationsaffen.
Ich meine mal, die Geschichte gehört zu haben von so einem Gorilla, der rudimentäre Sprache entwickelt hat. Ne, der so Zeichensprache konnte. Und wenn mich das nicht alles täuscht, hat dieser Gorilla, also der hat dann eine Katze als Spielkameraden bekommen, so ein kleines Katzenbaby. Dann hat der Gorilla irgendwann ein Waschbecken aus der Wand gerissen in seinem Gehege und hat es auf die Katze geschoben. Das fand ich sehr gut.
Das Waschbecken hat er auf die Katze geschoben?
Die Katze war es. Nein. Die Tat hat er auf die Katze geschoben, Jochen.
Ich kenne die Geschichte doch.
Jochen kann kein WinRAR-File entpacken. Können wir das mal bitte
jetzt
kurz festhalten?
Oh nein. Nein.
Wahnsinnig.
Jetzt werden alle auf meiner Seite sein, aber erzähl.
Ja, das stimmt.
Wage ich zu bezweifeln.
Weil man das bekannteste und das Programm, was glaube ich auch keiner lizenziert hat oder so, das nicht benutzen kann, weil das einen vor eine unbegreifliche Hürde stellt. Das macht mich wahnsinnig.
Vor allen Dingen,
ich will auch nicht mehr drüber reden.
Erzähl doch die Geschichte.
WinRAR. Ist einfach ein gezipptes, ein gepacktes File. Das ist halt so schwer zu benutzen. Du bist wie so eine Oma. Nee, der hat mir da was geschickt, das kann ich nicht benutzen.
Können wir das jetzt mal
PDF.
Für
was
alle?
Was ist dieses PDF?
Können wir das
ich bin
jetzt
auf pdf.ru gegangen, habe meine Kreditkartendaten eingegeben. Ich kann das immer noch nicht öffnen.
Also Georg, fassen wir doch mal zusammen, wie es war.
Ja.
Du hast mir ein Fall geschickt mit Soundfiles, was ich doch bitte.
Richtig. Das weiß ich, habe ich dir geschickt, weil da lustige Soundfiles drin
genau.
waren. Das hast du eine Woche ignoriert, bis der Link abgelaufen ist. Das war beim ersten Mal. Habe ich gesagt, hast du das runtergeladen? Nee, schick nochmal. Dann habe ich das nochmal hochgeladen. Du hast es wieder ablaufen lassen und gesagt, kannst du mir das nochmal schicken. Dann habe ich den kleinsten Teil der Daten in einen RAR-File gepackt, habe es hochgeladen. Und dann hast du gesagt, ich kann das nicht öffnen. WinRAR, unüberwindbare Hürde.
Also wenn ich jetzt sage, dass dass du Soundfiles mit einer Gesamt-ZIP-Größe von 8 MB.
Nein, 8 MB.
8 MB.
Oh mein Gott. Das sind ja 2 Disketten.
Nicht einfach. Warum? Die Frage ist, warum verpackt man das? Egal. Du hast es dann einfach verpackt, weil du gedacht hast, das wird dann kleiner oder keine Ahnung. Ich will sie an meinem.
Möglicherweise nicht bei allen, also zumindest früher nicht bei allen Formen des Hochladens Ordnerstrukturen verschicken konnte.
Was heißt denn Ordnerstrukturen? Das sind Soundfiles, MP3-Files.
Muss ich noch erklären, was ein Ordner ist?
Muss ich dir erklären, dass mein Apple dieses RAR-File nicht öffnen konnte, weil da steht ungültig.
Das wundert mich auch gar nicht.
Aber ich will ja nicht diese Apple-Diskussion. Ich will ja nur.
Was ist dieses JPEG? Was ist das für ein komisches Format?
Also ich habe auch ein Apple und ich kann Raffles.
Ja, das wundert entpacken. Mich nicht, Etienne. Das wundert mich nicht, dass du das kannst.
Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Eddie hat ja seinen Rechner hier. Schick doch bitte jetzt mal an Eddie per Mail das ZIP-File.
Ach, fick und dann dich doch.
Was ist denn?
Ich wette, ich kann das von deinem Rechner entpacken, ohne ein Programm runterzuladen.
Hattest du mir das per Mail geschickt oder per WeTransfer?
Ich habe. Eine Vermutung aufstellen. Das ist, ja. Du hast dich damit ungefähr 10 Sekunden auseinandergesetzt, hast es nicht hingekriegt und dann hast du wieder irgendwo, weiß ich nicht, einen Pudel vorbeigelaufen und hast den gesehen und dann war das aus dem System raus und jetzt hat Georg nochmal nachgefragt.
Ja,
und,
ja. Ich hab sogar vom 9.12. Sound Effects RAW.
Ja, mach mal Rechtsklick.
Ja, so. Öffnen mit UnRAW X.
Ja.
Das ist das Standardprogramm beim Apple.
Genau.
Mach ich. Schweigen.
Ich bin gespannt.
Ah, hier, warte. No files to extract, sagt er mir. So, Größe 8,1b.
Lass mich jetzt mal an den Rechner ran.
So, da ist das File. Leute, ihr seht nichts, aber ich kann das beschreiben. Wir sitzen hier vom Bildschirm und versuchen, Eddie macht das Gleiche, er klickt mit der rechten Maustaste auf meinem Apple, auf Entpacken. No files to extract.
Jetzt warte doch mal. Hab eine Sekunde doch nicht mal hier probiert. So. Muss erst mal,
Alter, ist Mann, Alter.
Eingestellt. So. Kann man das so einstellen, dass das so funktioniert? Ich will doch hier hin. Nee, nicht hier hin, Jochen. Da.
Ja.
So.
Was willst du machen, Eddie? Extract. No files to extract zum 10. Mal. Es geht nicht.
Alter.
Es geht nicht. Und jetzt ist gut.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, was ist denn das hier?
Kannst du mich, das ist das gleiche File nochmal, auch vom 9.12. von 11.38 Uhr. Ich habe es mir dann nämlich nochmal runtergeladen, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt mit dem File nicht.
Aber du kannst ja auch mal ein anderes RAR-Programm probieren als das Standard.
Ja, aber welches denn?
Naja, gehst in den App Store, gibst RAR ein, da findest du 10.000.
Okay, das mache ich jetzt mal.
Was ist dieser sogenannte App Store? Was ist diese Hexentechnik, von der du da redest? Aber warte, wir sind doch hier in Discord. Ich schicke dir das einfach per Discord. So.
Kannst du mich jetzt mal verteidigen, Etienne? Mehr habe ich ja nicht gemacht.
Naja, es ist gerade noch nicht feststellbar, wo
nein,
der
du
Fehler
natürlich.
Liegt.
Der Fehler liegt nicht bei mir.
Du hast ja auch alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Naja, ging nicht. Ich gebe dir insofern recht, dass es so gerade nicht klappt. Aber also man muss vielleicht dann noch ein anderes Programm heranziehen. Also man kann ja nicht gleich, man muss ja nicht gleich aufgeben.
Warte. Oh Gott.
So.
Ich lade dann nachher mal ein anderes
Entpackprogramm.
Das ist ja auch für den Zuhörer nicht nachvollziehbar.
Nee, das sehe ich. Ich hab etwas, was ich mal kurz nochmal, weil wir benutzen unsere Zuschauer, kann man ja schon so sagen, in letzter Zeit auch viel, um euer Wissen sozusagen anzuzapfen. Ich habe zum Beispiel sehr viele Zuschriften gekriegt wegen der Strafzettelgeschichte.
Oh ja.
Mir viele, viele Leute geschrieben, weil ich ja das letzte Mal erzählt habe, dass ich hier aufgrund natürlich der schwierigen Parksituation sehr oft Strafzettel bekomme. Und mir wurde zum Beispiel mehrfach bestätigt, dass ab einer gewissen Anzahl von Strafzetteln, sag mal, Georg, spielst du Minesweeper oder was ist da los?
Nee, ich habe nur Jochens grundgütig genialen Ratschlag verfolgt. Ich soll ihm das doch einfach ungepackt schicken, was jetzt bedeutet, dass ich für jedes einzelne File eine Bestätigung des Schickens geben muss. Das mache ich gerade. Also ich breche das gerade ab eigentlich. Aber
du kannst auch einfach bei WeTransfer zum Beispiel einfach mehrere Files auswählen.
Das könnte ich machen. Ich bin nur gerade in Discord. Ich dachte mir, Discord ist Jochen drin. Dann muss ich nicht wieder erklären, wie man sich da einloggt und so.
Jedenfalls, ab einer gewissen Anzahl von Strafzetteln kann es wirklich sein.
Ich hab's gleich.
Wer ist denn der Irre? Dass man
zum Idiot. Wer ist denn der Irre? Du kriegst einen ZIP-File nicht entpackt.
Das ist ein RAR-File.
Ja, stimmt, ja, gut. Ja, dann ist klar. Ja, richtig, mit meinen Alien-Files, die ich hier verschicke.
Dass so. Man zum Idiotentest muss, wenn man. Und ich habe übrigens heute wieder eingekriegt. Das nur mal.
Strafzettel?
Ja. Und ich glaube, und jetzt, seitdem ich diese Frage gestellt habe und seitdem ich diese Antworten bekomme, habe ich ein bisschen Angst.
Ich auch.
Weil ich wirklich viele Strafzettel kriege und die Parkplatzsituation hier so unfassbar beschissen ist, dass ich mir wirklich Sorgen mache. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und das spielt, das spielt da mit rein, wenn du hier in die eine Straße, hier gibt es so eine Straße, in der ich immer parke, und in dieser Straße haben die so Parkverbotsschilder aufgestellt. Weißt du, da an diesem Sushi-Land da rechts. Mhm. Und ich schwöre, seit mindestens einem halben Jahr ist da Parkverbot. Und die hatten da schon ein Datum stehen. Dieses Datum war dann irgendwie, ich habe gedacht so, okay, ab Dezember kann man da endlich wieder parken. Da stand dann irgendwie ab 15, bis 15. Dezember. Am 15. Dezember wurde es überklebt mit bis 20. Januar oder so. Und das wurde schon 3, 4, 5 Mal überklebt.
Ich habe mich genau an dieser Stelle auch gewundert.
Und ich sag dir, ich habe da noch nie eine Baustelle oder irgendwas gesehen.
Nee.
Und mittlerweile bin ich wirklich kurz davor zu recherchieren, was da eigentlich los ist. Weil meine Vermutung ist, da ist irgendeine Firma oder so, die einfach checkt, sie kleben, keiner hinterfragt so ein Parkverbotsschild, wenn es erstmal dasteht, mit einer gültigen, selbst überklebten Zeitleiste sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass die da einfach parken wollen. Die wollen einfach diese scheiß Parkplätze und keiner traut sich da zu parken, weil da ein absolutes Parkverbotsschild ist, das seit einem halben Jahr da ist, obwohl da nichts passiert. Und die klauen 5, 6 lukrative Parkplätze.
Aber jetzt ist ja die Frage.
Genau, jetzt ist die Frage, wie kann man das rausfinden?
Ja, das ist die eine Frage, die ist sehr gut. Und die andere Frage ist ja, wenn die sich da selber hinstellen und da kommt dann jemand zum Kassieren. Ah nee, das sind keine öffentlichen.
Da kommt keiner zum Kassieren. Das sind keine Dings, keine Parkticketstraße.
Also du meinst, die haben sich irgendwo ein Schild geklaut, das da hingestellt und überkleben praktisch immer wieder das Datum.
Ich weiß nicht, ob sie es geklaut haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es irgendwann mal beantragt haben und seitdem das irgendwie künstlich in die Länge ziehen oder so. Auf jeden Fall.
Das Ordnungsamt oder irgendwie so andere, haben die keine Informationen?
Das weiß ich eben nicht.
Rechtmäßig ein.
Aber es riecht. Es riecht. Es stinkt. Zum Himmel. Und ich will dieser Sache auf den Grund gehen. Ich habe das Gefühl, dass da etwas unfassbar Unfaires passiert.
Ich habe eine gute Idee.
Im Staate Dänemark.
Ja, stellst dich einfach mal dahin und guckst, was passiert.
Was soll ich denn da gucken?
Wann du abgeschleppt wirst. Und ob du überhaupt abgeschleppt wirst.
Ich habe jetzt 113 einzelne Dateien über WE-Transfer geschickt.
Super. Schaue ich nachher mal rein.
Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
Ich meine aber, dass diese, wenn man beim Ordnungsamt oder wo auch immer, bei Straßenverwaltung, dass diese Schilder dann, dass du die bekommst und dass die dann automatisch auch wieder eingesammelt werden nach dem Datum eigentlich.
Ja, aber selbst wenn das rechtmäßig ist, also selbst vielleicht rufen die da an und sagen, wir brauchen eine Verlängerung und dann sagt er, ja alles klar, Stempel, zack. Wer überprüft denn, was die da eigentlich machen, wie lange das rechtens ist? Wie lange kann denn irgendwie da so eine Baustelle, da ist ja keine Baustelle, wie lange kann denn da einfach so ein künstliches Fahrverbot mitten in so einer Wohngegend einfach, das fuckt mich einfach ab.
Künstliches Fahrverbot, im Gegensatz zu den ganzen natürlichen
Parkverbot, weil ich, naja, so ein...
Und vor allen Dingen absolutes, ne? Also ein absolutes, ja. Immer von 7 bis 20 Uhr, kenne ich. Da stand ich auch schon und dann sehe ich dieses blöde Schild, immer fahre ich rückwärts wieder raus.
Glaubst du, dass du in Wahrheit unrechtmäßig den Führerschein abgenommen bekommen wirst in Kürze oder einkassiert?
Nee, da habe ich ja noch nie einen Strafzettel gekriegt, weil ich ja da nicht parke.
Ah, übrigens, wo wir gerade beim Autofahren sind.
Da habe ich viel zu viel Angst, abgeschleppt zu werden.
Falls ihr mit eurer Frau unterwegs seid, bei mir ist es immer so, ich kann nicht fahren, das hatte ich, glaube ich, schon mal hier erwähnt, wenn sie fährt.
Du kannst nicht fahren, wenn sie fährt.
Ich kann nicht Beifahrer sein, wenn sie fährt und umgekehrt ist das genauso.
Warum? Wir
bekommen uns eigentlich grundsätzlich in die Haare, weil sie immer ständig auf der Bremse tritt. Wenn 10 Kilometer vor uns einer bremst und sie mich dann anschreit, aber letztens ist sie gefahren und
die
ich kann
anschreit,
nur.
Ich, aber nicht richtig anschreit, oder?
Ja, schon laut wird, sagen wir es mal so. Freundlich bestimmt.
Ich hätte jetzt so erwartet, dass das so vorsichtig leicht so die Hand auf deine Hand legen und dann Jochen. Oder ist das eher Jochen?
Aber auf alle Fälle, als sie gefahren ist, habe ich mir dann wirklich mal. Habe ich einen Spruch gebracht, es war sehr ruhig. Ich habe das überhaupt nicht im vorwurfsvollen Ton gemeint. Ich habe nur
bremst doch nicht dauernd, du
so ungefähr.
Es war aber nicht vorwurfsvoll gemeint.
Ich habe
das war ganz freundlich.
Ich habe am Ende nur gesagt, ich sag hier nur, wie du es besser machen kannst.
Oh Gott, nice.
Also, das ist so ziemlich der schlimmste Spruch, den man beim Autofahren hören will. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde.
Zu was denn eigentlich?
Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde nicht mehr gesprochen miteinander.
Du, was hast du denn gedacht, welchem anderen Satz gegenüber deine Wortwahl besser wäre?
Also ich wollte nicht schreien und habe sie aber beim Autofahren besserwisserisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das war nicht in Ordnung, verbessert.
Ja, aber Moment. Erstmal generell ist ja nichts dagegen einzusetzen, jemandem Tipps zu geben.
Hattest du recht? Das ist die wichtige Frage. Hattest du denn wenigstens recht?
Mit Sicherheit.
kann mich Worum ging es denn? Was hast du denn angemerkt, solle sie tun oder nicht tun?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, an die genaue Situation.
Dann lagst du bestimmt richtig.
Ich weiß nur, ich habe es mir notiert, also ich muss im Recht gewesen sein.
Ich habe es mir notiert.
Ich habe mich aber auch sofort danach ertappt, was das für eigentlich für ein beschissener Spruch ist. Ich wollte eigentlich nur unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, sowas besser der Frau nicht zu sagen.
Meinst du?
Ich will dir nur zeigen, wie man es besser machen kann.
Für mich ist das keine Einbahnstraße. Das ist, gilt für beide Seiten.
Ja.
Oder? Also, ja, ich finde das, ehrlich gesagt... Aber
ich weiß ja, wissen noch nicht mal, ob er recht hatte. Wenn sie jetzt die ganze Zeit, keine Ahnung was, in den Gegenverkehr gezogen hat und geschrien hat, ich bringe euch alle um, dann war es ja vielleicht wirklich ein guter Ratschlag.
Nee, so war es nicht.
Ich glaube jetzt nicht, dass das passiert ist, aber...
In der Nachbetrachtung, glaube ich, es war kein großer Fauxpas, sondern einer, der mich gerade persönlich irgendwie irritiert hat.
Aber ich muss sagen, ich kann da schon ein bisschen mit relaten, weil ich auch ein super schlechter Beifahrer bin. Und das liegt aber auch einfach daran, dass ich eigentlich zu 95% immer der Fahrer war. Und man ist es so gewöhnt, man hat so seine eigene Geschwindigkeit, so sein eigenes Pacing, wenn du fährst. So das ist alles über Jahrzehnte hinweg gefestigt. Und wenn du im Beifahrer bist und dann jemand einen anderen Rhythmus, einen Fahrrhythmus, der fährt langsamer, der bremst oder die bremst früher und so, das macht einen kirre. Ich kenne das. Ich bin auch kein guter Beifahrer. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man da mal sagt, also...
Ich meine, das hängt doch immer davon ab, hat man recht oder nicht grundsätzlich.
Ich sag ja nur, wie du es besser machen kannst.
Ja.
Gut.
Nö, ist nichts gegen dich, ich sag nur, wie man das besser
machen Aber das ist lustig, könnte. Dass du es sagst, weil ich wollte euch sowieso mal fragen, weil ich das ein interessantes Thema finde. Ich hatte gestern vor mir eine Fahrschule, Autofahrschule. Und immer wenn ich die vor mir sehe, schwelge ich so in Erinnerungen, wie das bei mir damals mit dem Führerschein und mit der Führerscheinprüfung war. Ich habe da sehr starke Erinnerungen dran. Wisst ihr noch, wie das bei euch war?
Panik.
Mhm. Panik? Also bei der Prüfung Panik jetzt oder generell?
Bei der Prüfung bin
immer
ich...
Bei den Fahrstunden. Immer Angst, dass du die Karre irgendwo auf der Kreuzung abwirkst. Das war bei mir.
Bei der Fahrprüfung bin ich die erste Straße links gefahren und hätte beinahe einen überfahren. Aber da war der Fahrlehrer hinten, ich habe es im Rückspiegel dann gesehen, gerade noch dabei, sich meinen Namen aufzuschreiben und Notizen zu meiner Person zu machen. Also
Das war bei der Prüfung.
Direkt die erste Kreuzung, links rein, fast ein Fußgänger. Und mein Fahrlehrer hat aber nicht gebremst, der guckte mich nur so an, Augen offen, Mund offen, hat mich weiterfahren lassen. Und ich gucke in den Rückspiegel, der Prüfer hat es nicht gesehen, weil er mit den Augen auf seinem Zettel war.
Und das ist der Führerschein, mit dem du noch immer rumfährst.
Mit dem du deine Frau verbesserst, wie sie es besser machen kann. Aber ich finde, man macht ja erstmal so, ich weiß nicht, ich habe damals vielleicht 25 oder 30 Fahrstunden gehabt, ich weiß nicht genau mehr, und dann machst du ja die Fahrprüfung. Und in dieser Zeit, ich hatte immer den gleichen Fahrlehrer bei diesen Grüße an Fahrschule ZIP in Frankfurt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und du baust ja so ein bisschen auch so eine Beziehung auf, weil du hast ja so 30 Stunden, das heißt, man sieht sich dreimal, man fährt 30 Mal durch die Stadt, du hast einen Beifahrer, zwangsläufig labert man miteinander, man quatscht, man erfährt ein bisschen was, du baust ein bisschen irgendwas wie eine Beziehung oder eine Verbindung auf mit deinem Fahrlehrer. Und wenn es dann kommt zur großen Fahrprüfung und die wollen ja, also zumindest war das früher so, ich weiß nicht, ob das heute noch so, aber ich gehe mal davon aus, die Fahrschulen brüsten sich ja damit, wie viel Prozent sie beim ersten Mal durchkriegen. Weil wenn du durchfällst, musst du wieder Stunden nehmen und so weiter und dann kostet es Geld. Und bei uns war das zumindest in der Großstadt so, dass viele Fahrschulen da auch konkurrieren und man sich so gesagt hat, ja, also da schafft es jeder beim ersten Mal.
War bei uns auch so.
Genau. Und in dem Sinne hast du auch ein bisschen...
Aber das ist doch total bescheuert eigentlich, ne? Weil das liegt ja am Schüler in erster Linie mal.
Ja, natürlich, aber letztendlich vielleicht auch an der Art und Weise, wie du vorbereitet wirst. Und es obliegt ja dem Fahrlehrer, sage ich mal, abzuschätzen, wann du auch diese Prüfung bestehen kannst. Und ich glaube, dass dann viele dazu neigen, zu sagen, okay, du bist schon nach so und so vielen Stunden ready, um eben zu sagen, ja, da schafft man es schon nach 20 Stunden.
Fahrlehrer hat doch viel davon, wenn du lange da bleibst, weil die Fahrstunden, mit denen verdient er ja sein Geld.
Ja, ich schätze mal, da gibt es irgendwo so einen Quotient, wo wenn sich rumspricht.
Den Sweet Spot gibt es.
Genau, den Sweet Spot, dass du halt mehr Leute hast, wenn sich rumspricht, dass es relativ flott geht. Ist ja auch egal, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass du eine Beziehung aufbaust und dann eben den Druck spürst, weil du nicht nur die Prüfung, also die Fahrprüfung bestehen musst, sondern du hast auch nebenbei diesen Mr. Miyagi, der dir alles beigebracht hat und der jetzt will, dass du es im Kumite oder was weiß ich, im Turnier abrufst. Und dann baust du irgendwie Scheiße und dann ist der so menschlich enttäuscht von dir. Also bei mir war das so, der war so streng, der hat immer geschimpft, weg von den fahrenden, parkenden Autos, weg, weil ich immer so geneigt habe, so ein bisschen am Anfang zu weit rechts zu fahren. Und dann hat der immer so ins Steuer reingegriffen, weg von den parkenden Autos. Ja, Zerga, jetzt fahren Sie doch mal weg von den parkenden Autos. Was soll ich das jetzt noch sagen, weg von den parkenden Autos? Der hat auch immer Gas gegeben, wenn ich zu langsam gefahren bin. Er hat gesagt, 10% können wir drauflegen in der Stadt. Das heißt, bei 50 können wir 55 fahren. Und dann hat der immer drauf gedrückt, wenn ich irgendwie 45 gefahren bin. Nun fahren Sie doch 55, wie ich es Ihnen gesagt habe. Und dann hat er immer so noch so aggressiv, also der hat mich so richtig gepeitscht. Und dann während der Fahrprüfung habe ich so den Atem von ihm wirklich so im Nacken gespürt. Also ich war sehr, sehr aufgeregt.
Aber die 10% durftest du wahrscheinlich bei der Prüfung dir nicht erlauben, oder?
Ja, doch, ich glaube schon.
Ja?
Also habe ich, glaube ich, gar nicht, aber ich glaube, da sagt keiner was, wenn du so 52 fährst. Also.
Das ist aber auch ein harter Job, so Fahrlehrer, oder?
Und der ist auch zum Beispiel einkaufen gegangen. Der hat dann gesagt so, ja, fahren Sie mal da rechts. Hatte ich gedacht, dann fahren Sie nächste links, alles klar. Geradeaus, ja, zweite rechts, dann stehst du plötzlich auf dem Aldi-Parkplatz.
Ja.
Und dann sagt er, packen Sie mal hier rückwärts ein, ich bin gleich wieder da.
Ja. Sehr gut.
Und dann geht er kurz rein, geht ein bisschen einkaufen, kommt wieder, geht's weiter.
Solange es nicht von einer Stunde abgeht, habe ich da nichts gegen.
Ja, also.
Aber dieser Eingriff in dieses Lenkrad ist schon total ungewöhnlich und ätzend am Anfang, weil denkt man immer so, Alter,
hat der Finger weg. Fahrlehrer nie gemacht. Nie in mein Lenkrad gegangen, also nicht meins, aber nie ins Lenkrad.
Ihr seid aber losgefahren schon, ne?
Also. Ja, schon, durchaus. Ich habe halt auch Führerschein gemacht, ne? Da muss man zwischendurch fahren für.
Ich hatte eine Situation, da.
Vielleicht konnte ich es einfach, Herr Dominikus, und habe keine Fußgänger überfahren, um dann meiner Frau zu erzählen,
wie man es besser machen könnte. Ich habe den Fußgänger nicht überfahren.
Richtig, stimmt. Gerade so nicht getroffen.
Bei uns in der Fahrschule, da war das dann so, dass man praktisch zu dem nächsten Fahrschüler, wenn der um die Ecke ist, Ecke wohnt, hinfährt und der einem dann nach Hause bringt. Mhm. Ne, und dann beginnt sozusagen seine Fahrstunde.
Das ist ja
dann,
nice.
Und dann war das war wirklich, das war wirklich peinlich. So. Dann war da so ein Mädchen, mit dem ich dann zusammengefahren bin und sie musste fahren und dann hat dieser Fahrlehrer das Mädchen so zusammengestaucht.
Und daher hast du es.
Weil er sagte so,
ja. Genau, so daher habe ich Dominikus, aufgepasst. Sehen Sie, wie man das macht.
Er sagte nur, nächste Möglichkeit links, das wäre meine Straße gewesen. Das war eine große Allee in Rating, an alle Ratinger. Ihr kennt die große Allee im Schwimmbad. So, nächste Möglichkeit links. Und sie ist weitergefahren.
Was?
Er guckte so rüber und sagte, nächste Möglichkeit links. Mhm. Sie die nächste Möglichkeit links wieder verpasst und er hat die zusammengestaucht. Wie doof sind Sie eigentlich, wenn ich sage, nächste Möglichkeit links? Und ich sank nur tiefer in meinen Sitz hin. Mir war das so peinlich. Und ich kann auch hier aussteigen gerne. Das macht die fährt sie jetzt nach Hause. Das war wirklich, wirklich schlimm.
Ja, unangenehm. Was
ist das für ein scheiß Fahrlehrer gewesen?
Ja, kann man so sagen.
Ich hatte einen Kumpel von mir, also das war eine Schule, also Fahrschule ZIP, da gab es den Besitzer und den Mitbesitzer, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Und der andere, dem die Fahrschule gehörte, war schon ein bisschen älter. Herr Ripke? Ich weiß nicht mehr. Den hatte ich auch ein paar Mal. Und bei dem hieß es immer, der schläft ein. Und das finde ich halt auch krass, weil der war schon so ein bisschen älter. Der war auch schon so, der hat auch immer so in einer Nasal gesprochen und war schon so ein bisschen, wo du das Gefühl hast, der macht den Job vielleicht einfach schon ein bisschen zu lange. Und dann ist es wirklich passiert. Wir fahren und ich sag so, Herr Ripke, wo lang soll ich denn? Und dann gucke ich so nach rechts und Herr Ripke schläft. Herr Rippke schläft, der Mann, der gucken soll, ob ich richtig fahre, der bremsen soll im Zweifelsfall, der überhaupt mir Anweisungen geben soll, der schläft. Das ist doch einfach krass, oder?
Das ist krass.
Aber das ist einmal so und er ist dann auch, als ich gesagt habe, Herr Rippke.
Mal schön auf die Bremse steigen.
Und dann hat er sich gut gerechnet und gesagt, wenn der Fahrlehrer nicht gesagt, immer geradeaus.
Ich hab nicht geschlafen, ich habe nur kurz wir hatten eine, kennt ihr noch den Energiefragebogen in der Prüfung?
Oh nee, was war das?
Das war immer so, womit verbraucht man mehr Sprit, mit oder ohne Dachgepäckträger, so ungefähr in solche Richtung.
Und dann kommt sowas wie unnötiges Gas geben.
Ja. Also allgemein war eigentlich dieser Energiesparfragebogen, hatte man eigentlich immer 95%, oder? Oder 100, weil man bei 5% hat man sich Flüchtigkeitsfehler sich vertan. Aber wir hatten jemanden, der ist bei dem Energiesparfragebogen in der Prüfung, hat alles gemacht, ist da durchgefallen. Und ich frage mich bis heute, wie das geht.
Ja. Aber ich habe damals, muss ich sagen, ich will nicht angeben, aber ich habe...
Du gibst gerade an.
Ja.
Ich habe überhaupt nicht.
Ich habe ohne Fehler die Theoretisch
prüfen können. Ohne Fehler.
Boah,
würdest du es heute auch nochmal hinkriegen?
Auf gar keinen Fall. Ich würde wahrscheinlich nicht eine einzige Frage beantworten können. Also doch, vielleicht wenn das irgendwie heißt, was ist das für ein Schild, dann könnte ich ungefähr das sagen. Aber wenn es dann darum geht, ist es 20 Meter legitimer Abstand oder 25 Meter oder 13 Meter? Oder,
ach, ja, also irgendwelche Achslasten und so ein Scheiß, ja, den man einmal gelernt hat und nie wieder.
Ich habe das wirklich komplett ins Kurze reingeballert und mit dem letzten Punkt, den ich gemacht habe auf diesem Blatt oder mit dem letzten Kreuz, war ja Multiple Choice, war alles wieder weg.
Ich bin dafür, dass man ab einem gewissen Alter nochmal eine Prüfung machen muss oder zumindest einen Gesundheitscheck. Mein Vater ist jetzt 82, der hat immer noch den Führerschein, der kann sich aber gar nicht mehr umdrehen. Also er ist nicht in der Lage, Schulterblick zu machen. Und ich würde ihm jetzt auch, sage ich mal so, von, wenn ich ihn so sehe, geht schon ein bisschen schief.
Aber dann würde ich, also in dem Fall braucht man es ja gar nicht mehr testen. Da würde ich einfach sagen, fertig. Weil wenn du fundamentale Mechaniken des Autofahrens nicht mehr kannst, also wenn dein Opa jetzt irgendwie oder dein Vater, wenn es heißt, der kann nicht mehr bremsen, dann würde ja mal keiner mehr sagen, ja, machen wir nochmal einen Test, sondern nee, das ist halt der Test. Also weißt du.
Ja, dann müsst ihr ihn ja freiwillig abgeben. Also dann müsst ihr freiwillig sagen, okay, ich kann nicht mehr bremsen, ich steig aus.
Naja, aber wenn ich keinen Schulterblick mehr machen kann, ist es halt mindestens genauso
schlimm. Ja, aber es gibt halt bestimmt Leute, die sagen, die möchten den einfach nicht abgeben. Warum auch, denken die sich? Ich kann ja noch nach vorne geradeaus fahren.
Ja, weil wenn der Krieg kommt, will man halt nochmal schnell weg.
Ja, also ich bin definitiv irgendwie so ab 65 einfach nochmal überprüfen lassen. Ich verstehe nicht, warum alle Welt immer sagt, die Jugendlichen fahren so schlimm, aber ich möchte wissen, wie viele Rentner bei uns rumfahren, aber die nicht mehr fähig sind, Auto zu fahren.
Sollte man das nicht ausweiten, zum Beispiel auch auf Wahlen?
Ah, ja, bitte.
Oder wie wäre es denn, wenn gewisse Altersgruppen nur zu gewissen Themen wählen dürften? Also warum soll zum Beispiel ein 70-Jähriger über, was weiß ich, das Schulsystem wählen? Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, so Sachen, die einen nicht mehr selber betreffen, warum darf der dann mitbestimmen?
Wenn du das gerade sagst, wie wäre es, wenn wir das so nach Geschlechtern vielleicht auch noch trennen, wer was wählen darf?
Aber nur wenn es Sinn macht. Nicht generell. Aber es macht doch Sinn, dass Leute nur Sachen mitbestimmen können, die. Also ich finde es unfair, wenn ich was ausbaden muss, was jemand gewählt hat, der aber davon überhaupt nicht betroffen ist, oder nicht?
Aber dann darf ja keiner irgendwas wählen, weil alle irgendwie Bereiche haben, die, von denen sie nicht betroffen sind. Oder? Also
gerade bei Schulen ist es insofern halt blöd, weil. Ne, Wahlrecht ab 18 oder so, dann wird es halt schwierig, über Grundschulen irgendwas zu bestimmen.
Ja. Ich gebe zu, der Gedanke ist vielleicht noch nicht ganz
ausgereift. Geh doch nochmal
in aber Klausur. Es war eher so ein Impulsivgedanke. Aber
ich verstehe mal, was du meinst. Also man braucht ja keinerlei Kompetenz, um überhaupt wählen zu dürfen, genau wie man nie wieder seine Fahrtüchtigkeit erneut unter Beweis stellen muss. Und das verstehe ich halt auch nicht ganz. Denn wir sagen, bei Piloten, wie oft müssen die das machen? Einmal im Jahr, alle 2 Jahre oder so, müssen sie unter Beweis stellen, dass sie noch tauglich sind, irgendwie ein Flugzeug zu führen. Mhm. Und im Straßenverkehr haben wir, im Moment 4.000, 5.000 Tote oder so im Jahr. Und da sagen wir, nö, das ist okay. Sie haben 1942 einen Führerschein gemacht, das ist ja soweit noch alles so
ähnlich. Hat sich ja nichts verändert mit Fahrrädern, E-Scootern.
Sie haben währenddessen ein Bein verloren und können nicht mehr gucken. Nee, es ist okay. Ja. Also,
Steuerknüppel ist immer noch an der gleichen Stelle. Ne?
Kein Problem mehr mit, richtig.
Stimmt, es gibt auch keinen vorgeschriebenen Sehtest ab einem gewissen Alter, oder gibt es den?
Du musst nicht mal eine Vollständigkeit deiner Körperteile nachweisen können.
Die Vollständigkeit der Körperteile?
Wenn du tatsächlich beide Beine verlierst oder ein Bein verlierst oder so.
Das ist echt geil. Ich meine, ich habe immer noch.
Nehme ich an. Ich weiß nicht, was ein Polizist dann sagen würde.
Ich habe immer noch den scheiß Lappen, diesen lilanen Lappen. Der ist so verranzt und alt bei mir, dass ich ihn nicht mehr für Car2Go benutzen kann. Car2Go, kennt ihr dieses Carsharing-Ding, ne? Und die haben jetzt, die wurden ja irgendwie von, die sind, glaube ich, gemerged mit MyDrive. Ne, wie heißen die? Drive Now oder so. Und die haben jetzt einfach so in der
App. FreeNow.
FreeNow ist Taxi. Und die haben einfach diese scheiß App so geupdatet, dass ich meinen Führerschein neu eingeben muss, wo ich mir auch denke, wieso? Der war ja schon verifiziert. Ich war bei euch im Büro, ihr habt den verifiziert. Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Aber okay, die stellen sich das halt einfach vor. Du scannst deine komische Führerscheinkarte ein und dann macht das System das automatisch. Problem ist, ich habe keine Führerscheinkarte. Ich habe diesen Lappen und dafür gibt es keine Option mehr, weil die einfach nicht davon ausgehen, dass noch irgendwer auf der Welt diesen Lappen hat. Und das heißt, ich kann die scheiß App nicht mehr benutzen.
War nicht Pflicht, dass man den irgendwann umtauschen musste? Nee.
Doch.
Oh, okay. Also Moment, du hast den alten Lappen, aber den neuen Führerschein noch nicht.
Ja.
Und beschwerst dich gerade, dass der alte...
Ich guck mal gerade, doch, den muss man irgendwann jetzt bald umschalten.
Weil ich hatte den nämlich auch noch, diesen pinken.
Lappen gültig. Guck mal, das ist auch das einzige Wort, wo Lappen wirklich
Führerscheingültigkeit. Sollte.
Spätestens 2033.
Oh, okay, dann habe ich nichts gesagt.
Habe ich noch 14 Jahre Zeit. Aber das Krasse ist, also eigentlich wundere ich mich manchmal, wenn ich von der Polizei angehalten werde, was ja regelmäßig passiert. Und dann, die gucken sich meinen Führerschein an, dass die, also da könnte auch, weiß ich nicht, ein Foto von Jar Jar Binks sein. Das wäre ungefähr genauso aussagekräftig wie das Foto von mir da drinne, wo ich halt 18 oder 17 bin. Ich habe einen fucking Ohrring auf dem Foto.
Darf man das für die Patronaten fotografieren und ins Netz stellen?
Ja, ich habe das auch schon mal. Ich glaube, wenn ihr Etienne Gade Führerschein oder
Etienne Gade Führerschein googeln alle mal, dann seht ihr das Bild.
Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt irgendwo.
Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesehen.
Bestimmt gibt es das. Ja. Wenn nicht, kann ich das auch noch mal... Nee, gibt es doch nicht scheinbar. Aber kann ich gerne auch mal bei Patreon noch mal hochballern. Aber jedenfalls finde ich das... Es spielt auch auf das ein, was Georg gesagt hat, dass eigentlich, wenn du einmal diese Prüfung hast... Interessiert danach nie wieder irgendwen irgendwas, wie du aussiehst, ob du das überhaupt bist. Ich
darf 7,5 Tonner fahren, ja, das sind so kleine LKW.
Das ist aber, glaube ich, normal für Führerscheinklasse.
Ja, aber ich meine, ich habe auf einem Golf vor 25 Jahren Führerschein gemacht und bin jetzt in den letzten 10 Jahren vermutlich nicht Auto gefahren. Ich kann halt einen kleinen PKW halbwegs bewegen, darf aber 7,5 Tonner fahren mit dem Schein. Warum?
Die sind gar nicht so groß. Ich habe ja Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt oder in einer Werkstatt für angepasste Arbeit gemacht. Und da, weil der Fahrer sich irgendwann verletzt hatte, durfte ich mit dem LKW durch die Gegend fahren und Auslieferungen machen. Das hat Spaß gemacht. Man sitzt da oben auf dem Bock.
Aber wenn dir einer mit einem Smart über den Fuß fährt oder mit einem 7,5-Tonner, ist es schon ein Unterschied. Und auch so, wie gut man sehen kann in so einem...
Ich habe auch einen Unfall gebaut.
Ja, nice. Du hast das beste Argument gebracht. Die sind gar nicht so groß. Ich habe auch einen Unfall gebaut.
Ich bin einem rückwärts reingefahren. Also beim Rückwärtsfahren sieht man ja nichts. Du hast ja nur die Außenspiegel.
Ich sag gerade, ich darf das fahren und du tust so, als wäre das total easy. Sag's im nächsten Satz. Ich habe sofort einen Unfall gebaut.
Nicht sofort. Ich habe auch einen Unfall gebaut.
Ach so, okay.
Aber es war
am ersten Tag, wo du den gefahren bist.
Nein, das war...
Ach so, okay.
Das war schon also länger. Also nicht
wie bei der Fahrprüfung.
Nee, aber ich bin halt rückwärts gefahren und einem in die Motorhaube rein. Weil der hinter mir halt einen zu geringen Abstand hatte. Das
ist scheiße, nehme ich an, ne?
Absolut. Ja,
absolut.
Da frage ich mich sowieso, muss man bei so...
Der hatte einen zu geringen Abstand, wenn du ihm rückwärts drauf fährst.
Da würde ich jetzt mal sagen.
Oh, schön.
Ich hatte neulich wieder, war ich beim Kindertouren und die lassen mich da immer mitmachen.
Ja.
Das ist ein guter Gag. Come on.
Was?
Ja, dass ich da turne, das war der Gag.
Ach so. Okay. Ich dachte, dass vielleicht wirklich die Eltern da mitmachen dürfen.
Nee. Naja, tatsächlich gibt es für die kleine Gruppe, da müssen die Eltern noch mitmachen. Und
müssen?
Ja.
Ja.
Da
und
bin ich.
Da müssen ja die Kinder, weil die Kinder dann da über eine Bank laufen und dann irgendwie auf die Fresse fallen und so. So, pass auf.
Kannst ich war bei konkurrierenden Kindern auch schubsen?
Jetzt hör doch mal zu.
Entschuldigung.
Nein, kannst du nicht.
Hab versucht.
Also, es gibt zwei Kindertouren-Dingsens da. Einmal für die Älteren, einmal für die Jüngeren. Und mit dem Kleinen war ich beim Kindertouren. Erstens mal, kleine Turnhalle, 50 Leute in dieser Turnhalle. Weil natürlich bei 25 Kindern, dann plus Eltern, verdoppelt sich das Ganze. Manchmal sind auch Vater und Mutter da. Absolut überfüllte Halle, weil die halbe Halle ist ja auch vollgebaut mit irgendwelchen Matten und Bänken und Ringen und Trampolinen und weiß ich nicht was. So, es ergibt sich folgende Situation und ich werde schon aggressiv, wenn ich nur wieder dran denke.
Ich rutsch schon.
Sie haben mir den gesamten Tag versaut und vielleicht nimmt mich sowas auch ein bisschen, da könnt ihr ja mal sagen, ob das normal ist oder nicht, aber das nehme ich mit nach Hause. Folgende Situation, mein Kleiner, natürlich das süßeste Kind auf der ganzen Welt. Jochen, gib zu, wie süß ist der Kleine? Das ist ein Schnuckel.
Der ist sehr süß.
Der ist sehr süß. So, pass auf. Und jetzt stell dir den vor, der hat sich, da gab ganz viele Bälle gab es da.
Der ganz kleine?
Der hat ganz viele Bälle. Also es ist nicht so, dass es nur einen Ball gab. Er hat sich da so einen Ball rausgesucht, mit dem ist er ganz stolz, den hat er so in den Arm geklemmt, ist ganz stolz so rumgelaufen, stand so vor mir, kommt ein anderes Kind.
Oh, oh, oh.
Kommt ein anderes Kind. Geht zu ihm, in Begleitung der Mutter, also die Mutter ist direkt neben dem Kind, ne? Geht zu meinem, reißt ihm den Ball aus der Hand und geht weg. Der ist auch locker ein oder zwei Jahre älter gewesen und größer als meiner.
Egal, was jetzt du hast meinen Rückhalt.
Mein Sohn steht da, völlig geschockt, dass ihm der Ball weg ist, guckt mich an, die Unterlippe fängt an zu vibrieren und zu zittern.
Nein.
Wirklich, er guckt mich an, die Augen werden groß, Tränen bilden sich in den Augen und ich, in mir wächst Hass. Und dann sagt die Mutter zu mir, ist er jetzt traurig? Daraufhin sag ich zu ihr, vielleicht etwas bestimmter als, natürlich ist er jetzt traurig, ihr Sohn hat ihm ja gerade den Ball geklaut. Ihre Antwort darauf, oh. Und dann geht sie.
Habe ich gar nicht gesehen? Nee, einfach nur oh.
Und in dem Moment, Alter, ich weiß nicht, mir sind so viele Optionen durch den Weg gegangen, von einem Clothesline, wie ich den Kleinen von ihr von hinten einfach weggrätsche. Ja, ich habe so, und ich konnte mir dann meinen, ich war mit meiner Frau da und habe ich ihr das erzählt und sie so, ja, scheiße, sowas passiert immer, ist doch egal, jetzt lass uns hier eine gute Zeit. Und ich konnte nicht mehr, ich war nicht mehr ansprechbar. Ich war nur noch, ich habe diese Frau angeguckt, ich habe dieses kleine Teufelskind angeguckt und ich war auf 180, dann noch auf dem Nachhauseweg habe ich geschimpft, abends mit meiner Mutter telefoniert, hab geschimpft und alle haben darüber, jetzt beruhig dich, das ist doch jetzt auch vorbei. Und bis heute ist es, und das, und was mich so ranwurmt ist, dass das kleine Kretin davongekommen ist.
Ja.
Diese Ungerechtigkeit ist jetzt einfach in die Weltgeschichte eingegangen, ohne Konsequenz.
Das hat daraus gelernt, das darf das.
Exakt. Und ich habe die Chance verpasst, weil ich dachte, ich will jetzt nicht hingehen und ihm den Ball aus der Hand reißen, weil eigentlich, natürlich ist es ein Arschlochkind, aber das Kind ist dumm und klein. Aber die Mutter hätte reagieren müssen. Von der Mutter hätte was kommen müssen. Die hätte zu ihrem Scheißkind gehen müssen und sagen, gib den Ball zurück, du Lümmel.
Absolut.
Oder?
Natürlich.
Oder?
Ja.
Verdammte Scheiße nochmal.
Etienne, wenn du da einen schnellen Fußfeger bei dem Kind anbringst, dann behält das den Ball nicht in der Hand. Oder was war das für ein Fußboden?
Ja, wenn die Mutter sich umdreht, so zack.
Fußfeger.
Oh, entschuldigen Sie, Ihr Kind weint. Ich weiß nicht, was passiert ist.
Ich dachte, ich gehe hin und flüstere ihm irgendwas Böses ins Ohr. Irgendwie sowas. Heute Nacht komme ich vorbei und schneide deinen Eltern den Kopf ab.
Ja.
Schlaf gut, kleiner Mann.
Ja.
Und dann gehst du einfach.
Ja, das Problem ist, da können. Obwohl, nee.
Was soll das Kind vor Gericht sagen? Dann sage ich, ich bestreite alles, das Kind kann kaum sprechen, ich habe sowas nie gesagt.
Haben Sie gerade zu meinem Sohn gesagt, dass Sie nach Hause kommen und mir den Kopf abschneiden? So, das hat er gerade behauptet.
So ein Quatsch, ein Kind sollte vielleicht mal zum Psychologen gehen.
Niemals, hallo.
Was ist los mit Ihrem Kind?
Apropos Kind, ich hatte ja letztens Kindergeburtstag, meine Tochter ist 5 geworden, ne? Und da war auch ein Mädchen dabei.
Das kannst du nicht jetzt hier so sagen.
Das war sehr bestimmt.
Aber was ist, wenn dann...
Wieso nicht?
Ja, weil das zu nah dran ist.
Ja?
Aber kennt die Eltern, weißt du doch nicht, ob die das hören.
Das ist ja nicht schlimm.
Ja gut,
kennst
dann hau raus.
Kennst du die Geschichte, oder was?
Nein, aber ich denke halt, in meinem Fall ist es scheißegal, wenn die Mutter das hört. Sollst du es doch hören? Ehrlich gesagt wünsche ich es mir. Aber in dem Fall sind das ja irgendwie Freunde von deiner Tochter. Und da sind ja dann, wenn man sich, also das ist ja schon, du musst schon aufpassen, was du
sagst. Es ist gar keine schlimme Geschichte.
Aber Kind muss ja anonymisiert werden. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist hier Chantal Cheyenne.
Nein, ist ja anonymisiert. Ich glaube, es ist eigentlich auch eine positive Geschichte. Ich wollte sagen, dass ich das Kind für geistig gut in, nein, wie lasse ich das? Also es wird keine Probleme in der Zukunft haben, sich durchzusetzen. Denn auf die Frage hin, ob es Wasser möchte, kam die bestimmte Antwort, ja, aber nur Sprudel. Haben wir nicht. Ich trinke nur Sprudel.
Sagt und trinkst du nicht?
Und meine Frau, aber wir haben noch Wasser ohne. Nein, ich trinke nur Sprudel. Und die Ansage wurde halt
die einzige Antwort, dann trinkst du hier nichts.
Ja, das haben wir dann nicht gemacht. Wir haben Sprudel gekauft.
Ernsthaft? Aber,
ja, also ich nicht. Ich nicht.
Das ist genau das Ding, was ich meine. Diese kleinen Kretins, ja, die ihre Eltern rumkommandieren und die Eltern hüpfen und springen und keiner interveniert. Da würde ich, wenn das Kind es sagt, da würde ich ins Glas
spucken,
einmal
ein
rumrühren
Fehler.
Und sagen, jetzt sprudel
ich. Das war wirklich ein absoluter Fehler. Ja, es ist ja auch nicht im Interesse des Kindes.
Deine Antwort proben. Dann sagt das Kind, ich trinke nur Sprudel. Und dann sagst du, und ich verhandle nicht mit Terroristen.
Darf ich einen Schluck von haben?
Das kannst du haben, wenn du das wirklich trinken willst. Aber ist nicht Nein, ist alles gut, Eddie. Das war wirklich sehr, weil meine Frau stand davor und dachte so, das kann jetzt nicht sein, dass sie, also Wasser, nur Sprudel, ist ja okay, aber dass es wirklich mit Worten und eindeutigen Gesten darauf bestanden hat, dass jetzt jemand runtergeht, Sprudel kommt. So war es dann auch.
Ja, aber so erzieht man die Kinder natürlich.
Das weiß
auch.
Ich. Das nehmen wir mit positiv für uns.
Ja. Ich finde das nicht gut.
Leute, Ja. Habt ihr Gwyneth Paltrows Mumu-Parfum mitbekommen?
Alter, ja. Das so riecht wie ihre Vagina.
Ja, also das war wohl irgendwie...
Eine Kerze ist das, oder?
Genau, nicht Parfum, eine Kerze. Die kostet $75.
Sollen wir die kaufen?
Eine Kerze. Die, also A, ist die ausverkauft.
Was?
Und B, wird die nicht nach Europa geliefert.
Ja, wahrscheinlich, weil der Vaginalduft nicht so lange hält.
Keine Ahnung.
Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Erklär nochmal für mich.
Zu deren Firma kommen wir später noch. Aber die hat wohl so ein Unternehmen, wo sie unter anderem ihre Mumu-Kerze verkauft. Und während das Ding produziert, keine Ahnung, was entworfen wurde oder so, dann hat sie halt gesagt, oh, das riecht wie meine Vagina. Und das war dann, glaube ich, irgendwie, ob es als Gag gemeint war, weiß ich nicht. Aber da steht jetzt quasi auf dieser Kerze drauf. Diese Kerze kostet $75, ist ausverkauft. Und die liefern halt, also dieses Ding liefern die nicht nach Europa. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich diese Mumu-Kerze bestellen soll. Aber sie liefern sie sowieso nicht nach Europa. Von daher hat sich das erledigt. Und es läuft jetzt an, eine Dokumentation von Netflix über Gwyneth Paltrows Firma. Mhm. Und also Gwyneth hat Goop, sich...
heißt die Firma.
Goop, genau. Übrigens finde ich, Gwyneth Paltrow klingt wie so ein Ort in Sachsen, oder? Finde ich die nicht auch?
Das klingt also, ja, auch, so ein bisschen, egal. Ja, so Tepto oder wie heißt das?
Okay. Ja, genau. Deswegen sprechen das nämlich einfach nur Gwyneth Paltrow aus. Und die hat diese Firma, die vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie relativ klein gestartet ist. Und mittlerweile, glaube ich, irgendwie auf bewertet wird mit 250, also eine Viertelmilliarde ist diese Firma wert. Und ich glaube, sie haben einmal sich verteidigen müssen, weil sie unbewiesene Gesundheitsclaims gemacht haben. Also haben halt gesagt, das und das reinigt oder das und das sorgt für bla bla bla. Und das sind halt Sachen, wo man in den USA, zumindest, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wenn man halt Bemerkungen macht, die nicht haltbar sind oder nicht nachweisbar sind, dann kann man dafür Ärger bekommen. Und 50 davon mussten die, glaube ich, zurücknehmen über ihre Produkte. Und im Prinzip verkaufen die halt irgendwelchen esoterischen Scheiß. Und die Leute kaufen es ihnen ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes kaufen es ihnen ab. Sie kaufen es ihnen ab, dass das Zeug wirkt und geben große Mengen zum Teil, ne, $75 Mumu-Kerze dafür aus, dieses Produkt halt nach Hause zu bekommen. Und jetzt hat Netflix einen Trailer veröffentlicht zu einer Doku-Serie über Gwyneth und ihre Firma. Und das soll wohl, ich glaube, eine mehrteilige, also eine Serie, okay, es muss mehrteilig sein, ich glaube, sechsteilige Serie oder so soll das sein. Und dieser Trailer ist massiv downgevotet worden. Auf YouTube ist er zu sehen. Weil die Leute halt alle sagen, da ist kein einziges kritisches Wort über diese absurde Firma zu hören. Und ich bin halt super gespannt, ob das jetzt eine kritische Doku wird, von der zunächst jeder glaubt, dass es keine kritische Doku ist, inklusive Gwyneth Paltrow. Oder ob es halt tatsächlich so ein quasi Werbeding ist.
Der Verdacht liegt
also
ja da.
Also du meinst jetzt die Serie, ob die so
die
eine...
Die Serie, ja.
Aber lass uns doch erst nochmal über die Vagina-Kerze
reden.
Die Firma?
Über die Vagina-Kerze.
Also ich finde das erstmal als Projekt hochinteressant. Denn ich weiß gar nicht, was der Zweck ist. War das ein Marketing-Gag oder ging es wirklich darum, sozusagen Vorurteile gegenüber Genitalgerüchen abzubauen oder sowas?
Ich bin nicht der Experte für Gwyneth Paltrows Mumu-Kerzen, aber so wie ich das mitbekommen habe, war es halt irgendwie ein Scherz, den sie halt im Rahmen der Produktentwicklung machte. Ne, das riecht so wie meine Mumu, haha. Und ob das dann vom internen Gag zum Marketing-Ploy geworden ist, weil ihr merkt, wir sprechen darüber, alle möglichen Morgen-, Abend-, Mittagsmagazine sprechen darüber. Also es ist ja durchaus ein Thema, mit dem man dann in die Medien gelangt und das ist ja nicht verkehrt.
Ja, dann ist es ja auch eine ganz bewusste Marketing-Strategie wahrscheinlich dahinter, wenn jetzt auch die Netflix-Serie...
Ja, ich meine, das heißt ja nicht, dass das zwingend funktioniert. Wenn wir sagen, wir machen die Podcasts ohne Namen Peniskerzen, dann heißt das ja noch lange nicht, dass wir die verkauft bekommen.
Ja, das ist halt immer ein Risiko, wenn du dich so weit aufs Fenster lehnst und dafür zu sorgst, dass die Leute drüber reden. Dann musst du ja schon ein Thema liefern, worüber die Leute reden. Das hat sie ja geschafft. Ob das nach hinten Moment, geht, ist halt die Frage.
Das,
ne?
Also, genau, das ist halt der Punkt. Also nur, dass jemand über etwas redet, wenn die Leute über dich reden und sagen, kauf bei dieser Firma niemals ein, dann ist das ja nicht das, was du willst.
Ja, aber es verkauft sich ja gut. Ja. Also insofern hat es ja, ich finde, wir sollten daraus lernen und überlegen,
ob nicht, dass die Leute ein Produkt nicht kaufen. Also es gibt ja auch das Konzept des Shitstorm. Man kann ja nicht sagen, nur weil über irgendetwas berichtet wird, ist das gut.
Nein, aber wenn sie das Produkt kaufen, dann macht sie doch Geld.
Ja, wenn sie das kaufen, ist das gut. Aber wir haben ja uns gerade nur gefragt, ob alleine darüber zu reden...
Aber wenn es dafür sorgt, dass diese Kerze gekauft wird,
ja, das dann macht sie ja Geld. Im Nachhinein.
Ja, aber das, wir können uns dieses Wissen ja zunutze machen und überlegen, ob wir zum Beispiel Jochens Peniskäse anbieten.
Ja.
Wir können ihn verpacken.
Ja.
In kleinen Pröbchen.
Sehr schön.
Und dann für Patreons zum Beispiel. Mhm. Wir suchen ja schon lange nach irgendwie so einer Kleinigkeit, die wir irgendwie mitschicken können.
Sehr gut.
Und ich
habe so ein bisschen das Gefühl, dass die nächsten Leute, die bei Patreon zu uns kommen, explizit schreiben werden: Danke, bitte nicht schicken.
Aber es ist doch so, das ist, interessiert die doch eigentlich gar nicht, ob die Kerze verkauft oder wird oder nicht. Es geht doch eigentlich nur dann im Endeffekt darum, sich ins Gespräch zu bringen, damit die Leute Netflix gucken über ihre Doku oder nicht.
Moment, also erstmal geht es ja darum, dass sie eine Firma hat, von der sie möchte, dass diese Firma möglichst wächst und Gewinne erzielt.
Ja, und die stellt Kerzen her.
Weiß ich nicht, was die alles herzählen. Die stellen alle möglichen Esoterikprodukte und irgendwie Detox.
Dann hat die aus Gag jetzt noch eine Kerze. Dann geht es halt nicht darum, ob diese Kerze jetzt verkauft wird oder nicht. Zumal die für 75 Euro eine Kerze ist ja auch frech, oder?
Ja.
Also das ist ja noch wirklich frech.
75 Euro für eine Kerze, also, findest du jetzt viel?
Ich meine, das ist ja echt geil.
Ich kaufe nicht so oft Kerzen. Ich glaube, 75 Euro für eine Kerze ist angemessen.
Ja. Also.
Naja, aber das ist ja auch, glaube ich, so eine Reichenmarke, oder ist das nicht so? Also, es ist schon so.
Dieser ganze Esoterik-Humbug ist ja für Leute, die einfach nur erstmal Geld aus dem Fenster rauswerfen wollen. Ja,
also, ich bin jetzt mal auf die Seite gegangen, was ich da so alles sehe, ist schon, also eine Bluse für 877 Euro.
Und okay, das ist aber diese Clothing, also diese Klamottengeschichte, aber sie haben ja noch so einen speziellen.
Ja, weil das sind schon krasse Preise. Wenn das Erste, was du siehst, irgendwie diese Preise sind, dann wird, finde ich, schon relativ klar, wer hier die Klientel ist.
Vielleicht muss die Kerze dann so teuer sein.
Mal auf Food.
Ja, stell mal vor, die Kerze kostet 2,95, da würden die alle sagen,
ja, genau.
Moment mal.
Und die Leute sich dann irgendwann denken, hör mal, das ist ja billiger als alle anderen Kerzen, die kaufen sich nur noch diese Kerze.
Also eine gute Kerze sollte,
Billigprodukt.
Eine gute Kerze sollte schon mehr als 50 Dollar kosten, sonst ist es keine gute Kerze.
Aber ich glaube jedenfalls, ich habe die Hoffnung, ich will nicht sagen den Verdacht oder den Glauben, ich habe die Hoffnung, dass es sich bei dieser Doku-Serie, die dort kommt auf Netflix, um eine handelt, die kritisch ist gegenüber dem Thema und nicht halt so eine, oh mein Gott, was für eine tolle Firma, wie erfolgreich sie sind und so super.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Ja, also es gibt schon eine Menge kritische Dokus auf Netflix, nur ist halt die Frage, würde man sowas mit jemandem zusammen...
Über Stars auch?
Über Firmen vor allen Dingen.
Also hier gibt es zum Beispiel ein sehr schönes Sweatshirt für Männer für 450 Dollar.
Das, ich weiß nicht, ist das teuer für ein T-Shirt? Sweatshirt.
Das ist ein Sweatshirt. Und hier gibt es einen schönen Cardigan für 495.
Du musst das halt so überlegen, das ist ja auch gerade mal so viel wie 6 Kerzen.
Also ich fand ja
das Verhältnis stimmt.
Eigentlich ganz sympathisch. Jetzt ändere ich gerade so ein bisschen meine Meinung.
Ich bin auf diese Dings gespannt. Also ich gebe die Hoffnung. Ich glaube an das Gute in den Menschen.
Mich macht die Seite gerade aggressiv. Nicht nur, dass diese Hose, die dieser Typ hier trägt, unfassbar scheiße aussieht.
Der hat Slipper an.
Dann hat er Wollsocken in Dings.
In Sandalen, so wie ich gerade.
In Sandalen, in Birkenstocks. Und dann
ist nichts gegen einzuwenden.
Und dann, nein, aber
nicht unsere Hörer.
Aber es sieht einfach so, wie nennt man das? High-Class-Öko oder so. So einerseits auf, mir sind Klamotten und es ist alles nicht so wichtig. Andererseits kostet es 600 Dollar, das Sweatshirt hier.
Völlig absurd.
Sind 600. Die bescheuert, ey. Was soll das? Das macht mich aggressiv, so eine Scheiße. Ich kaufe diese Kerze trotzdem.
Wenn die wieder liefern, aber die liefern die ja nicht nach Europa.
Georg, schon mal was davon gehört, dass es Wege gibt, was schon mal im Darknet. Eine AK-47 habe ich auch nicht auf Amazon bestellt.
Du meinst, es gibt das Darknet
für Mooncats? Da gehe ich auf Börse, TS oder wie das heißt, und dann hole ich mir da hier 3-4 Vaginalkerzen. Ja, dann lade ich mir die Vaginalkerze runter.
Das sind aber keine Vaginalkerzen.
Das sind Vaginalkerzen.
Okay.
Also.
Ich wäre jetzt bereit für ein Rätsel.
Wie jetzt schon?
Ja, wenn Jochen jetzt rätseln will, dann
gesagt,
machen wir das. Weil, wer ist das so?
Ich wollte gerade noch, ich habe euch aber letztens, pass auf, ich hab ja so ein bisschen eine Liebe entwickelt quasi zu Leuchtmitteln über die letzten Monate. Ne?
Zu Leuchtmitteln. Achso, du meinst, weil du dir so eine Kopflampe gekauft hast.
Genau, das habt ihr mitbekommen, weil ich mit den Hunden Gassi ging. Ich habe lange Zeit gesucht, was das Richtige sein könnte, die richtige Art von Lampe, Taschenlampe, irgendwie ans Revers zu heften und so weiter und so fort. Und in der letzten Folge habe ich euch ja freudestrahlend quasi verkündet, dass der Weisheit letzter Schluss und Lösung eine Stirnlampe ist.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und ich hatte also hab eine Stirnlampe gekauft, die war sogar in doppelter Ausführung, war auch nicht teuer und alles. Und bin damit halt irgendwie spazieren gegangen und alles gut, hat ihre Funktion erfüllt. Und dann habe ich mich gefragt, es geht doch auch noch bestimmt heller, oder? Und dann habe ich so ein bisschen geguckt bei Amazon und habe eine 18.000 Lumen Stirnlampe gefunden.
18.000 Lumen ist was?
Ja, 18.000 Lumen. Das ist so ein Helligkeitsmaßstab, glaube ich. Ich weiß es nicht genau.
Kannst du das
jetzt irgendwelche Lichtelektroniktechniker und erzählen uns, dass man die Leuchthelligkeit von Stirnlampen nicht in Lumen misst, sondern in Angström pro Kubikzoll oder so.
Ansi-Lumen sind das.
Lumen hat irgendwas mit Helligkeit zu tun. 18.000 ist unglaublich viel.
Kannst du das ungefähr in Bezug setzen?
Also soweit ich weiß, hat ein Dia-Projektor, also so ein Beamer, wie ich ihn drüben habe, Full-HD-Beamer hat, glaube ich, so 5.000 Lumen.
Moment mal, der hat 5.000, du hast 18.000?
Warte doch.
Heiligenschein halt, wandert.
Ich dachte mir halt, wenn ich durch den Park gehe, möchte ich jetzt nicht nur im Augenwinkel sehen können, wenn da jetzt zum Beispiel ein Elch ist oder so.
Hell erleuchtet sein. Ich möchte
auch vor allen Dingen Frontstrahler nach vorne haben, wenn wieder dieser eine Typ mit diesem komischen Schnauzerhund oder so ohne Licht ankommt, der auch nie eine Leine benutzt, der Typ, ankommt. Zu dem habe ich auch noch eine Geschichte zu erzählen in Kürze. Und dann weiß ich halt, dieses Licht ist hell genug, um den gesamten Park zu erleuchten. Also nicht den gesamten Park am Stück, aber die gesamte Parkdiagonale. Und wenn dieses scheiß Hundevieh dort stehen sollte, dann werden die Augen reflektieren. Dann erkenne ich den halt auch auf 150 Meter Entfernung. So. Aber ich muss euch sagen, ich glaube, 18.000 Lumen waren zu viel. Das ist tatsächlich.
Hast du einen Sonnenbrand oder was?
Nein, das ist tatsächlich ein bisschen hell. Ich hab einmal einen Fehler gemacht,
reingeguckt,
ins Licht zu gucken. Ich habe eine Minute meinen Monitor nicht mehr benutzt, weil ich den Mauszeiger nicht gesehen habe. Jetzt muss ich halt wieder downgraden. Ich muss abrüsten. Ich benutze wieder die weniger Lampe. Also, wenn jemand von euch irgendwann mal durch eine Höhle oder so geht, oder durch den Grand Canyon. Falls ihr wollt, dass man den Grand Canyon demnächst vom All aus sehen kann. Ich habe hier noch eine Stirnlampe mit 18.000 Lumen abzugeben.
Wir gucken uns gerade ein YouTube-Video an mit der Unterschrift 18.000 Lumen, die hellste Taschenlampe der Welt.
Also, es war zu viel. Ich gebe es zu. Ich bin ja ehrlich, wenn ich einen Fehler mache, dann gebe ich das auch mal zu.
Das ist ein Riesending
hier. Das war tatsächlich zum Gassi-Gehen zu viel.
So. Als aber nicht als Taschenlampe, sondern schon auf dem Kopf.
Stirnlampe.
Aber ja, dann machst du doch in Zukunft einfach so, Georg, zünd doch einfach ein paar Häuser an auf dem Weg, wenn dir es zu dunkel ist.
Die könnten ja auch einfach mal Laternen in diesen fucking Park bauen.
Das stimmt aber echt. Das ist bei dir wirklich scheiße dunkel.
Ja.
Also ich kann das schon verstehen, dass man Lust hat da. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Kollege Krogmann hier von der Arbeit bei uns, der hatte gestern eine Mütze auf. Also eine normale...
Jetzt kommt mir nicht mit der Mütze, das habe ich doch schon längst.
Eine Wollmütze mit einem Eingang.
Ja, die habe ich schon längst.
In der Wollmütze.
Das kommt nicht ansatzweise an meine Stirnlampe rein, diese kleine Funzel da.
Ja, aber es ist cool.
Mhm. Nee, also da ist die normale, die klappbare Stirnlampe, die ist ja kippbar auch, ne? Die ist da deutlich mit Punktstrahler oder Umgebungslicht, die ist deutlich besser als die Mützenlampe. Mützenlampe habe ich auch zu Hause.
Kann dein Hund mittlerweile...
Aber sie wärmt ja auch noch die Ohren.
Ja, aber das macht meine normale Mütze ja auch.
Ja, aber es ist in einem.
Kann dein Hund wieder sehen, Georg? Was? Kann dein Hund wieder sehen mittlerweile, frage ich mich.
Ja, also die Holly hatte ja vorher schon einen grauen Star, glaube ich. Und weiß ich nicht, die ist jetzt, also geht. Aber wenn du die möchtest, dann nicht den Hund, aber wenn du die Mütze möchtest, die Mützenlampe möchtest, dann kannst du die haben, Etienne. Du kannst die Mützenlampe haben.
Ich würde sie nehmen, ich würde aber auch die 18.000 Lumenlampe nehmen.
Wofür?
Kannst du auch haben.
Einfach mal, um beim Nachbarn, wenn es nicht mal laut ist, kommt er so in euer Schlafzimmer, kommt mitten in der Nacht, das kommt so ein Scheinwerferlicht rein.
Weißt du, andere haben zum Beispiel neben ihrem Bett ja irgendwie ihre Pistole oder so liegen, so eine Desert Eagle oder so. Aber ich glaube, wenn du einfach nur nachts mit dieser Stirnlampe schlafen würdest und es würde so ein Räuber in dein Zimmer kommen und du strahlst dem mitten ins Gesicht, der ist jetzt wie eine Blendgranate. Der ist halt auch erstmal bewegungsunfähig. Ich glaube, das Ding ist nicht schlecht. Bin da nicht ganz sicher, ob es gegen die Genfer Konvention verstößt oder ob das nicht im Umkreis von 5 Kilometern über Hamburger Flughafen rumverwenden darfst, aber ansonsten. Kein Problem.
Apropos Desert Eagle am Nachttisch. Ich habe ja auch diverse Waffen, weil ich ja Paranoia habe. Und zum Beispiel habe ich ja schon erzählt von den Quarzhandschuhen und dem Baseballschläger und so, aber ich habe zum Beispiel im Handschuh habe ich Pfefferspray. Aber dieses Pfefferspray ist super dumm. Das ist noch eingepackt. Und das ist in so einer, ihr kennt diese Plastikpackung, die man eigentlich nicht relativ normal aufbekommt. Und ich stelle mir gerade vor, welche Situation soll das sein, wo du bedroht wirst, sagst, einen Moment bitte, zum Handschuhfach greifst, das Handschuhfach aufmachst, diese Plastikpackung rausholst, dann vielleicht noch die Bedrohung, vielleicht haben sie mal kurz eine Schere, das Ding aufschneidest, das Ding raus, das Pfefferspray rausholst. Mr. Bean, so ein bisschen. Ja, wirklich, es ist so ein Mr. Bean-Sketch, der schon, aber aus irgendeinem Grund gibt es mir trotzdem Sicherheit, dass ich sage, wenn was passiert, habe ich Pfefferspray.
Aber Moment, du willst mir nicht erzählen, dass es nicht Teil des Plans ist, dass das Pfefferspray ausgepackt wird,
aber warum ist es denn überhaupt verpackt? Was ist denn das für ein Sinn, verpacktes Pfefferspray zu haben?
Weil man alles verpackt, was man verschickt.
Nein, aber Pfefferspray, die Idee von Pfefferspray ist doch so, möglichst schnell zur Hand zu haben, wenn die Kacke am Dampfen ist. Das ist doch ein Widerspruch.
Verstehst aber Klopapier ist auch verpackt.
Naja, übrigens ein großer Fehler meiner Meinung nach, Klopapier. Meine Frau macht es immer. Die nimmt das Klopapier aus der Packung und macht es dann auch, stapelt es dann so im WC, weil sie das schöner findet, die weißen Klopapierrollen, anstatt in dieser Plastikverpackung. Großer Fehler, was viele nicht wissen, habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt.
Da ist sich Staub drauf.
Nein, das auch. Klopapier trocknet. Klopapier trocknet aus, wenn es nicht mehr im Vakuum verschlossen ist. Das heißt, wenn du so eine Riesenpackung kaufst, ja auf jeden Fall luftdicht einigermaßen, wenn du so eine Riesenpackung kaufst und dann müsst ihr euch vorstellen, die ersten zwei Rollen gehen vielleicht noch, aber die unteren, die liegen da schon möglicherweise Wochen an der frischen Luft und dann kommst du. Das ist, als ob du dir Sandpapier durch die Kimme schiebst.
Ich habe einen Werbespot vor Augen mit Etiennes sprechender Poperze. Die über das zu trockene Klopapier so das Gesicht verzieht und so, das ist so kratzig. Ja, ich kann mir das bildlich vorstellen.
Meiner Meinung nach gibt es noch nicht so eine richtig gute Erfindung, weil die meisten Klopapier-Aufbewahrungssysteme sind nicht luftdicht geschützt. Dabei brauchst du sowas wie die Wurstbox im Kühlschrank, brauchst du für die Klopapierrolle. Du brauchst im Prinzip so ein luftdicht verschließbares Ding, damit das Klopapier geschmeidig bleibt.
Und übrigens, eine Butterbrotdose quasi.
Nee, ich sag jetzt auch die Marke, weil es mich so abfuckt.
Die könntest du noch anräumen. Du könntest das revitalisieren, das Klopapier. Du hast einfach so eine frische Box, die du mit Aroma befüllen kannst und wo das Klopapier so ganz leicht, so wie Luftbefeuchter, Klopapierbefeuchter.
Ja, sowas. Bei feuchtem Klopapier, die gibt's ja dann oft in so einer Box. Oder wieder verschließbar. Aber ich sag euch was, ich möchte jetzt mal hier Markenbashing betreiben. Und zwar habe ich wieder Klopapier, und das ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich schon sehr viel auseinandergesetzt habe, aber an anderer Stelle.
Viele von uns haben sich mit dem Thema Klopapier.
Ja, es begleitet uns täglich. Ja auch unser ganzes Leben. Und ich habe gedacht, probier mal wieder was Neues und habe so ein Dreileib, ich sag jetzt die Marke, Ceva. So, der man ja eigentlich, denkt man, gute Erfahrungen gemacht hat, so im Papiersegment, im Papiertuchsegment. Ja, Taschentücher, Küchentücher und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, vierlagig ist vielleicht ein bisschen zu protzig, nimmst du dreilagig. So, und jetzt habe ich dieses dreilagige Klopapier von Ceva gekauft und es stellt sich als einen fatalen Fehlkauf. Es ist ein Klopapier, das, ihr kennt es alle, ihr habt so eine Art Klopapier bestimmt auch schon mal gehabt, das sich zerfleddert beim Akt.
Oh Gott.
Also versteht ihr, ihr wollt wischen und dann merkt ihr, dass sich diese drei Lagen verschieben. Ja, sie sind nicht richtig. Das ist nicht eine dicke Schicht sozusagen, sondern die verflattern. Und du rutschst so richtig mit dem Finger und merkst, ach nee, jetzt muss ich ein anderes, da ist ja nichts dran hängen geblieben gerade. Du musst ja quasi nochmal eine Rolle, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich nur Pech gehabt mit dieser Rolle. Hab die zweite Rolle angebrochen. Exakt das gleiche wieder passiert, Jochen.
Oh Mann.
Ich sag es dir, ich kaufe nie wieder Ceva dreilagig. Ganz ehrlich, Ceva, wenn ihr das hier hört, ohne Scheiß, da müssen wir nochmal drüber reden. Ladet mich ein, ich teste es für euch, aber so ist es nicht in Ordnung.
Aber leg doch zwei Lagen übereinander.
Ja, das ist ja geil, hast du 6 Lagen, die verrutschen. Okay. Das ist ja das Problem. Du kannst es nicht beheben.
Ihr nehmt doch nicht normalerweise nur ein Blatt. Also man legt doch sowieso mehr als ein Blatt.
Natürlich, deshalb machst du ja dann 6 Lagen. Aber das verrutscht ja dann. Also du hast ja dann, verstehst du? Es verrutscht.
Ja, schon klar. Ich dachte nur gerade, Jochen suggerierte, dass er nur eine einzelne Blattdicke nimmt. Ich finde, das ist schon so ein bisschen
das ist völlig living crazy.
On the edge. Das würde ich mir nicht trauen.
Nein. Vielleicht zum Abschluss,
ich doch
sozusagen zum Goodbye.
Zum Abschluss nimmt man ja feuchtes Klopapier.
Zum Abschluss nimmt man eigentlich feuchtes Klopapier, wenn welches da ist, oder die eine Lage. Wo du wirklich sagst, okay, jetzt probiere ich es mal mit nur einer Lage. Aber das das Risiko gehst du natürlich nicht am Anfang an.
Ich finde das sehr gut, dass da jeder seine eigenen Hygienestrategien entwickelt im Laufe der Jahre.
Ein schönes Schlusswort für diese spannende Geschichte, Jochen. Danke. Jochen ist immer ein bisschen peinlich berührt. Ich sehe das immer. Du siehst es nicht, Georg, aber der sitzt dann so neben mir. Der guckt dann immer und ich kann wirklich in seinem Gesicht ablesen, dass er sagt, oh, wollt ihr jetzt wirklich über sowas reden? Das ist aber unangenehm. Also ganz ehrlich.
Ich habe immer Angst, dass ich dann auspacken muss.
Das macht doppelt so viel Spaß deswegen, solche Themen anzupacken quasi. Extra für Jochen.
So, Rätseltime. Wir kommen zu Rätsel.
Wozu sah sich das Weiße Haus im Jahr 2013 nach einer Unterschriftensammlung von über 34.435 Befürwortern offiziell gezwungen? Moment, ich habe geschrieben über 34.435, also 34.536, nee, 436 oder mehr, schätze ich.
Kannst du die Frage nochmal in einem...
Nein.
Gut. Also es gab eine Petition... Mit 34.000.
Knapp 35.000 Befürworter.
35.000 und das wurde auch umgesetzt.
Ja.
Hast du doch in der Fragestellung gesagt, sah sich genötigt, das umzusetzen oder irgendwie sowas?
Nein, nicht das umzusetzen.
Du wolltest es ja nicht nochmal wiederholen.
Ja, hättest du zugehört.
Konnte ich nicht, weil du stattdessen
rausgefunden hast,
weil du mit irgendwelche Zahlen rumgestottert hast.
Die Frage war nicht klar formuliert, oder? Das kann man doch so stehen lassen.
War nicht gut
eine schlecht formulierte Frage.
Jetzt ich habe die Frage nur wiederholen. Nochmal, da habe ich euch abgelenkt. Das war ein roter Hering quasi.
Mann.
Soll ich die Frage nochmal wiederholen?
Ja, bitte.
Mach ich nicht. Wozu sah sich das Weiße Haus im Jahr 2013 nach einer Unterschriftensammlung von über 34.435 Befürwortern offiziell gezwungen?
Ah, okay, offiziell gezwungen, alles klar. Ich fange mal an. Ah, nee, Eddie war dran, ne?
Ja, mach ruhig.
Offiziell gezwungen heißt, sie müssen sich mit diesem Thema erstmal befassen. Es ist noch nichts entschieden, aber es ist eine kritische Masse erreicht.
Ganz genau. Ganz genau.
Die müssen sich, ne, wie es hier in Deutschland ja mit so Petitionen auch ist.
Ist das so?
Naja, wenn es irgendein Bürgerbegehren gibt, ab einer gewissen Grenze muss man sich
damit. Okay, kommen wir am Ende bei der Auflösung zu, aber ja.
Okay, also im Prinzip, das war eine kritische Masse bei 30.000, was auch immer, oder irgendwann, und dann mussten die dieses Thema diskutieren. Ganz
genau.
Und sie haben natürlich diesen Vorschlag, der da gefordert wurde, von der Bürgerinitiative abgelehnt am Ende.
Es ist erstmal die Frage, ob da überhaupt ein Vorschlag war.
Das ist richtig. Dann formuliere ich eine andere Frage.
Du hast noch gar keine gestellt.
Hat es etwas mit dem im weitesten Sinne Benehmen des Präsidenten zu tun?
Nein.
Hat es
dran, es war 2013. Ne?
Ja, ich war jetzt nicht
hat
bei Trump.
Hat es etwas mit der Stadt Washington zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit dem Weißen Haus an sich zu tun?
Nein.
Hat es eine nationale Auswirkung?
Ja, kann man so sagen.
Okay. Diese Petition wurde von Männern und Frauen eingereicht?
Ich nehme es schwer an, ja.
Und mit dieser Petition wollte man logischerweise, nehme ich mal an, eine Veränderung herbeiführen von einem gewissen Zustand?
Nicht zwingend.
Es war auf alle Fälle etwas aus unserer Sicht komplett Absurdes.
Ja.
Deshalb waren es auch so wenig. Das war keine Frage.
Aber es ist ja nicht wenig, wenn es absurd ist.
Nee, so wenig Leute, die da unterschrieben haben, 30.000.
Ja, aber die Schlussfolgerung, dass es etwas Absurdes ist, also wenn es 35.000 Leute sind, das ist ja für was Absurdes relativ viel.
Ja.
Also würde ich jetzt mal sagen. Weißt du, was ich meine?
Das für was Absurdes ist viel, ja, das stimmt.
Ja, also was
aber,
ist die Frage?
Aber da es nur 35.000 war für irgendwas, gehe ich davon aus, dass es etwas Absurdes sein muss, weil sonst wären es mehr. Das ist schon mein Überlegen.
Das kann ein Nischenthema
sein. Also, wie gesagt, was Etienne sagt, aber.
Ja.
Was ist die Frage?
Die überlege ich gerade. Jetzt stehe ich aber von zwei Seiten hier unter Druck. Ging es um Umweltschutz?
Nee, kann man so nicht sagen.
Kann man so nicht sagen. Wenn es bei Washington eingeht, also ich überlege gerade, weil normalerweise, warum soll es bei, es muss ja von nationalem Interesse sein, wenn es.
Genau, ja.
Hat es etwas mit der Art und Weise zu tun, wie Amerika repräsentiert wird oder wirkt? Also zum Beispiel Veränderung an der Flagge wäre jetzt so.
Nein, nein. Interessante Idee, nee.
Aber was kann das Weiße Haus denn aufgrund von einer Petition überhaupt entscheiden? Also welche Dinge, da müsste man jetzt Ahnung haben.
Ich glaube, ich weiß es.
Weil ich meine...
Ich glaube, ich weiß es.
Das wäre interessant.
Ja.
Ja, wenn du das jetzt weißt, ich gebe dir jetzt den Vortritt.
Hat es etwas mit der Freilassung oder nee. Einer Begnadigung oder sowas zu tun?
Nee. Gab's das dann in Turkey oder was?
Nee, ich dachte halt, dass es vielleicht irgendein Star irgendwas gemacht hat. Oder so.
Hat es irgendwas mit dem Präsidenten grundsätzlich zu tun?
Nicht unmittelbar, nein.
Hat es also, was...
Ja. Nicht unmittelbar, meine ich, er äußert sich möglicherweise dazu oder so, aber es geht jetzt nicht im Speziellen um etwas, was der Präsident tun muss oder so.
Hat es was mit dem Militär zu tun?
Ja, kann man so sagen.
Aha, ein sehr wichtiger Hinweis.
Hat es was mit Krieg zu tun?
Naja, Militär hat quasi immer was mit Krieg zu tun, ne? Also, ja.
Okay, war es die Aufforderung zum Beispiel aus einem... zum Abzug von...
Nee.
Es war die Aufforderung zu einem Angriff.
Nein.
Hat es was mit der Ausstattung des Militärs zu tun?
Ja, es hat was mit der Ausstattung des Militärs
zu tun. Was sind das denn für super Fragen?
Der Ausstattung mit dem... Hat es etwas mit den Waffen der Soldaten zu tun? Mit den Waffen der Panzer oder der Fahrzeuge? Hat es was mit den Waffen des Militärs zu tun?
Ja.
Also nicht mit den Waffen, nee, nicht mit den Panzern, nicht mit den...
Hat es was mit den Drohnen zu tun?
Nee, gute Idee, aber auch nee.
Hat es was mit den Klamotten zu tun?
Wir haben doch gerade gesagt Waffen.
Achso, das habe ich jetzt gerade mal nicht
zugehört. Gut, es hätten natürlich auch, es hätten auch Waffenklamotten sein können.
Nein, okay, dann... bin ich ja nicht mehr dran.
Hat es was mit dem Verbot bestimmter, der Forderung nach Verbot von bestimmten Waffen?
Nee.
Es hat was mit den Waffen zu tun.
Ja.
Hat es etwas mit Waffen, mit Schusswaffen zu tun?
Nee, kann man so nicht sagen. Ich weiß nicht, ich gebe einen Tipp, denk größer.
Atomwaffen?
Nein.
Kleiner als Atomwaffen?
Was ist denn größer?
2 Atomwaffen.
Kleiner als Atomwaffen? Nein, nicht kleiner als Atomwaffen.
Du verwirrst uns.
Hä? Nicht kleiner bedeutet so viel wie größer.
Ja, Eddie hat mich gerade gefragt, was ist denn größer als Atomwaffen?
Ein Flugzeugträger ist zum Beispiel größer als Atomwaffen.
Ach so.
Ja,
okay. Länge,
meinst du? Mir geht es natürlich um die Wirkungskraft der Waffe. Okay, aber hat es was mit der Air Force zu tun?
Nicht zwingend. Aber also es ist weder zwingend richtig noch zwingend falsch.
Also die sind eventuell auch davon dann betroffen,
oder? Könnten betroffen sein, ja, aha, durchaus.
Was könnten die denn wollen, diese 35.000 Leute?
Mhm. Das ist die Frage.
Aha. Ja. Frag mal nach Lärmschutz.
Du bist dran.
Achso, hat das etwas mit Lärm zu tun?
Bist du nicht? Nee.
Ja, aber
es hätte ja sein können, dass sie sagen, okay, der...
Keine Atomwaffen mehr.
Der Flugzeugträger fährt immer meine Haustür vorbei, das nervt mich. Ja. Ich will hier Ruhezone einrichten.
Ja, ja. Richtig.
Kommen diese, ich muss nochmal anders fragen, diese 35 Stunden mehr oder weniger aus einem Gebiet oder sind ist das.
Na, wie soll woher ich die kommen, weiß ich nicht.
Also ist jetzt nicht ein Dorf, was abgestimmt hat. So.
Nee. Ich gehe schwer davon aus, dass es das nicht ist. Das würde keinen Sinn ergeben.
Also eine Forderung mit Waffen, mit großen Waffen. Was kann man denn da für eine Forderung haben? Was ist das? Wer ist dran, Eddie?
Du.
Ich?
Und ich gebe euch einen Tipp, weil ich das, glaube ich, vielleicht gerade eben falsch gesagt haben könnte. Deswegen gebe ich euch den Tipp. Es geht um eine Petition, die tatsächlich die Anschaffung von etwas gefordert hat.
Aha.
Also nicht nur nachgefragt, existiert das, Machbarkeitsstudie, weiß der Teufel, sondern konkret eine Anschaffung.
Ist es eine Anschaffung von einem militärischen Gerät für auf dem Land? Okay, dann kann es beides sein, weil es ein Gerät
nein,
ist, was so.
Ich würde sagen, nein. Wenn ich ja sagen würde, wäre das verwirrend. Aber also, nein.
Hat es etwas mit Schutz vor einer bestimmten Waffe zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit der See zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit Tarnung zu tun?
Nein.
Mit der Luft zu tun?
Streng genommen nicht mit Luft, nein.
Ach, dann weiß ich. Ich weiß es.
Na, sag.
Okay.
Auch mal die Chance.
Hat es was mit dem Weltall zu tun?
Ja.
Es geht um Waffen im Weltall?
Ja.
Die Petition forderte Waffen im Weltall?
Wow, aber das ist jetzt, das hat uns jetzt geklärt, wo die Waffe ist.
Ah, ja, aber okay, du willst es noch genauer haben, ja?
Das ist der Witz daran quasi.
Aber jetzt sind wir doch schon mal einen guten Meter weiter. Ja, es geht um Waffen im Weltall. Jetzt ist die Frage, was müssen diese Waffen machen und wie können die aussehen? Im Prinzip, ist es eine neuartige Waffe, die entwickelt werden soll?
Ich weiß es.
Ja.
Also eine neuartige Waffe, die im All entwickelt werden soll. Und was?
Ich nehme an, dass sie auf der Erde entwickelt werden soll.
Ja, die wird auf der Erde entwickelt, aber soll ins All kommen. Die gibt es noch nicht. Die muss entwickelt werden.
Ja.
Und die sorgt für Zerstörung?
Ja.
Sorgt die für Zerstörung auf der Erde?
Kommt, glaube ich, darauf an, wo man sie anwendet.
Darf ich es jetzt einfach lösen?
Ich bin ja dran, ich will es selber lösen. Weißt du es?
Ja, ich weiß es.
Oh Gott, jetzt bin ich unter Druck, jetzt muss ich auch lösen.
Ja, wie spannend.
Naja, es ist eine Waffe.
Ja.
Es muss ja skurril sein.
Ja.
Georg, jetzt hör auf mit deinem... Ja, das ist ätzend.
Ich gebe dir doch recht.
Nein, ich weiß nicht, wo ich dran bin jetzt bei dir. Ich bin unter Druck und will jetzt lösen, weil ich hier links den Eddie sitzen habe. Der lächelt schon langsam. Ich gucke dem jetzt nicht an. Ich muss das Ding jetzt hier lösen. Also, fassen wir zusammen. Waffe, Weltall, neu. Die sorgt für Zerstörung. Die Frage ist, wo? Ich hätte ja jetzt eben getippt, dass die irgendwie Satelliten zerstören. Ah, der pfeift schon. Satelliten. Ich will es aber nicht sagen. Ach, nein! Geht es um eine Bedrohung aus dem All?
Nein.
Haben Angst? Haben die Leute Angst vor Aliens gehabt? Gesagt,
also.
Nein.
Oh Mann! Diese Petition ist natürlich von Star Wars Fans entstanden. Die wollten, dass ein Todesstern gebaut wird.
Ja. Das ist richtig.
Woher weißt du das?
Der Punkte quasi.
Wie viele Waffen im Weltraum kennst du denn?
Naja, SDI wäre mir mal eingefallen, was Ronald Reagan schon bauen wollte, aber das Weiße Haus hatte sich bereit erklärt, jede Petition mit mehr als 25.000 Unterzeichnern binnen 30 Tagen zu beantworten. Okay. Also von daher, dieses sahen sich gezwungen. Ich wusste nicht, ob das bei uns irgendwie ein Gesetz ist, dass sich da geäußert werden muss. Aber sie haben sich bereit erklärt, jede Petition mit mehr als 25.000 Unterzeichnern binnen 30 Tagen zu beantworten. Entsprechend gab es eine offizielle Antwort auf die Frage, warum man keinen Todesstern bauen werde. Zu den Gründen zählten neben der fehlenden Absicht, Zitat, Planeten in die Luft zu jagen und den geschätzten Kosten von 850 Quadrillionen Dollar auch die folgende. Warum sollten wir unzählige Steuerzahlergelder für einen Todesstern verwenden, der so fundamental fehlerhaft konstruiert ist, dass er von einem Ein-Mann-Raumschiff zerstört werden kann?
Das ist eine, ja, muss ich sagen, eine sehr plausible Begründung, ja, warum es nie entstanden ist.
Ja.
Ja, schönes Rätsel, Punkt für mich.
Das ärgert mich vielleicht.
Ja, gräme dich nicht, Jochen, das passiert
in normalerweise sitzt du oft da und sagst, ich weiß es und dann kommt irgendwie, es ist falsch, aber diesmal hast du echt, Mann, nee.
Hast du das schon mal gehört? Das erste Mal, als du sagtest, weiß ich, dachte ich schon, du hättest vielleicht so ein bisschen was gehört in der Richtung, weil es ging so ein bisschen durch die Presse halt auch.
Das war das Rätsel.
Ja.
Ja.
Leute, das war das Rätsel und wieder mal ein Punkt.
Warte, wir müssen uns kurz mal für den Patreon-Zuspruch bedanken, nochmal dafür Werbung machen, dass wer Patreon uns unterstützt, die Folgen jeweils einen Tag vorher hören kann und werbefrei hören kann für den Fall, dass wir in den Folgen Werbung haben. Und wir müssen uns quasi so ein bisschen semi entschuldigen, weil die letzte Folge etwas spät für die Nicht-Patreons kam. Dann geraten ja einige schon in helle Aufregung und Panik und sagen, gibt es jetzt nie wieder Folgen für Nicht-Patreons und so, was genau unsere Absicht ist, Druck aufzubauen. Ja. Aber es war halt einfach nur, das kommt schon mal vor, wenn wir um 0 Uhr die Sachen veröffentlichen, sind wir halt gelegentlich schon mit gestellten Uhren für die Autoveröffentlichung im Bett. Und dann kann es eben mal passieren, wenn da irgendwas schief geht, dass die Folge nicht rechtzeitig da ist. Und wenn dann keiner von uns mehr wach ist, um das mitzubekommen, dann ist es halt manchmal ein bisschen später. Geht aber nicht nur den Nicht-Patreons so, wir haben auch schon Patreon-Folgen gehabt, die deutlich später veröffentlicht waren, wurden, als es ursprünglich geplant war.
Passiert manchmal. Also vielen Dank auf alle Fälle für die zunehmende Unterstützung und die vielen Fragen. Echt.
Patreon.com/podcast-ohne-Namen. Und dort haben wir auch einen Thread, den wir jeden Monat erneuern, der nennt sich Our Ask Us Anything. Und da könnt ihr dann auch Fragen stellen. Ein paar davon nehmen wir jede Woche rein in den Podcast, so wie zum Beispiel diese hier von Melanie. Die fragt, hey ihr drei, erstmal frohes Neues, Melanie. Ich kram einfach nochmal meine Dezemberfrage aus. Was sind eure Tipps für gute Laune und gegen den Winterblues in der dunklen Jahreszeit?
18.000 Lumenstirnlampen.
Einfach den Winter wegleuchten.
Ich bin jetzt, die dunkle Jahreszeit ist dann vorbei.
Ich bin ja dazu übergegangen, Vitamin, ist das D? D ja. zu nehmen hier im Norden. Ja.
ja.
Das also, tatsächlich.
Aber nimmst du so Zusatztabletten so?
Ja, so Vitamin D-Tabletten.
Einmal am Tag oder
wie? Ja. Das?
Es gibt auch in Karotten drin?
Ja.
ja.
Es gibt, diese Tabletten gibt es auch in der Dosierung. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich Schwachsinn, aber die gibt es. Einmal die Woche. Die sind so hoch dosiert, dass du die einmal die Woche nur nehmen musst.
Sehr gut. Die brauche ich.
Ist besser, ne? Weil man vergisst das schnell. Ja, Vitamin D wird einem immer wieder empfohlen, dass man so ein bisschen, die innere Sonne wieder rein.
Das ist wirklich gerade hier im Norden, wir haben ja wenig Licht, gerade im Winter und die Tage sind so kurz und dann wird man so...
Ihr habt wenig Licht.
Sprich doch bitte nur für dich selbst.
Georg hat 18.000 Lumen, der braucht nichts.
Ich muss sagen, liebe Melanie, ich finde, ich kann das verstehen mit dem Winterblues. Was mich eher nervt, ist, dass es nicht so richtig Winter wird. Also, dass du so ein, weiß ich nicht, so ein Mittelding, so Regen, es ist zu kalt, um irgendwas Geiles zu machen, aber es ist auch nicht warm genug, dass richtig Schnee ist und du so richtig dich einmummeln kannst in deine Schneekleidung und der Körper akzeptieren kann, dass jetzt wirklich tiefster Winter ist. Eigentlich ist es einfach nur Scheißwetter die ganze Zeit.
So Regen- und Nebelzeit ja. ist es dann.
Das finde ich. Aber ich mag eigentlich den Winter ganz gerne, ich habe ja auch im Winter Geburtstag und
Was machst du denn?
Der Jochen hat versucht, das unangenehme Niesgeräussch zu verhindern, indem er mit der Hand 6-mal über sein Mikrofon geschrubbelt ist. Ich mag im Winter zum Beispiel, ich mag das dann dafür ein bisschen mehr so vom Fernseher zocken. Ich habe ein besseres Gewissen, wenn es um 16 Uhr schon dunkel ist und ich dann auch früh anfange zu zocken oder was zu glotzen oder so im Winter. Während im Sommer, wenn es irgendwie um 22 Uhr noch Sommer ist, die Leute sind draußen und alles, dann habe ich irgendwie ein schlechteres Gewissen mit Zocken und Glotzen und Co. Deshalb ist für mich das auch, ist die Winterzeit auch immer eine schöne Zuhause-Gammelzeit. Ja.
Ja.
Das ist so mein Tipp. Hast du noch einen, Georg?
Ich sehe das, glaube ich, ähnlich wie du. Mir geht das nämlich, also bei mir ist natürlich noch so ein bisschen das Problem, dass die Hunde so eine, die sind jetzt nicht gerade die direkten Nachfahren von so einem arktischen Wolf, den wird halt schnell kalt. Und von daher ist es dann ganz gut, dass wir doch eher in gemäßigten Breitengraden leben. Aber ich finde es halt auch schöner, wenn es halt zumindest so kalt ist, dass wenn irgendwie Niederschlag kommt, dass es schneit und nicht regnet und man nicht in so einer Dauer-Schneehaft-Usselig-Zeit ist. Aber ansonsten zu Hause vor die Konsole und vor den Fernseher hocken, irgendwas zocken, irgendwas schauen, so finde ich, ist die Winterzeit hervorragend für geeignet.
Ja, ja. Bastian fragt, in welcher Disziplin...
Sommer aber auch, eigentlich immer.
In welcher Disziplin könntet ihr potenziell und mit viel Training einen Weltrekord aufstellen? Von Eddie weiß ich, dass er sich einen Weltrekord beim Ferrero Rocher-Wettessen vorstellen könnte. Not anymore. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Habt ihr etwas, wo ihr sagt, also wenn ich da volle Dedication machen würde, dann könnte ich da einen Weltrekord aufstellen?
Jochen? Ich gehe gerade in mich, was ich kann. Und ich brauche noch eine Minute, um das auszuprobieren.
Vielleicht lasse ich Georg mal vor.
Autofahren, ja. Weltrekord im Motzen auf dem Beifahrersitz.
Ja. Gibt es irgendwas?
Also ich war 1982 mal Kinderschützenkönig.
Du warst was?
Kinderschützenkönig. Aber was? Ich bin mir nicht sicher, ob das für einen Weltrekord reicht.
Also ballern?
Ja.
Mit einer Knarre?
Sag mal, ist das nicht...
Naja, mit so einer Noppenpfeil-Armbrust.
Und da muss man diesem Adler, der da oben ist, die Arme abschießen oder die Federn? Das ist
Kinderschützenfest, kein echtes Schützenfest.
Also, Entschuldigung, aber auf was schießt du denn da? Auf
Kinder.
Zielscheibe.
Das ist offensichtlich Kinderschützenfest, er wird auf Kinder geschossen.
Und es muss ganz abgeräumt werden. Erinnert euch.
Ja, ich erinnere mich.
Ich glaube nicht, dass ich. Also gibt es vielleicht so irgendwelche Talente, die so Dinge, die jeder hinbekommen könnte, ohne was so aus der größten Höhe aus dem Flugzeug fallen und es zufällig überleben? Aber da hilft einem Training auch nicht, ne?
Das weißt du ja auch vor allen Dingen vorher selten. Also.
Nee, aber das ist was, wo ich mir vorstellen könnte.
Ich habe da so eine Ahnung.
Ich halte es zum Beispiel für unwahrscheinlich, dass einer von uns den Weltrekord über 100 Meter von Usain Bolt bricht. Die sind 9,58 Sekunden oder so. Mhm. Ich spreche nur für dich, aber ich gehe davon aus, dass wir alle drei eine Spur langsamer sind.
Aber solange es nie wirklich bewiesen wurde, würde ich sagen, steht es im Raum.
Also ich kann sehr gut Trampolin springen. Und
Trampolin vor allen Dingen.
Trampolin. Und könnte mir vorstellen, bei uns im Garten auf diesem Trampolin die meisten Sprünge zu machen auf der Welt. Auf dem Boden? Sehr witzig, Georg. Also,
das ist eine legitime Frage,
oder? Das würde mir Spaß machen. In der Zeit hätte ich.
Ich höre die Trampolinfedern so.
Dann liegt es ja am Trampolin, wenn ich den Weltrekord spreche. Aber da kann man so schön nachdenken, man wird hochgefedert, man ist. Also, das finde ich einen guten Weltrekord.
Kann man sich da nicht auch irgendwie so alle Knochen brechen und Sehnen reißen? So was Kinder irgendwie den ganzen Tag machen, wo man dann als Erwachsener einmal drauf geht und sofort, wenn die Bandscheiben vorfallen.
Tatsächlich sind diese, ich habe ich mal im Fernsehbericht gesehen, da haben sie Ärzte gefragt, dass im Sommer gerade wirklich ganz, als dieser Boom war mit den Trampolins im Garten, dass die ganzen Orthopäden total viele Leute hatten, weil die sich irgendwie die Arme gebrochen haben, wenn man da zu zweit oder zu dritt drauf geht. Gerade ja, so 10-, also, 11-Jährige, die sich massiv wehtun und Brüche noch und noch als diese Dinger.
Ja, klar, du springst da 2-3 Meter hoch und wenn du dann irgendwo falsch aufkommst.
Mhm. Also das wäre ist jetzt nicht so besonders kreativ der Vorschlag, aber...
Interessante Frage von Hinrich. Werte Herren, man tendiert ja häufig dazu, Menschen schnell in bestimmte Schubladen zu stecken. Mich würde interessieren, welche davon ihr am häufigsten oder am liebsten aufmacht. Also meinst du damit, lieber Hinrich, dass wir wie stempeln wir Menschen oft ab, sozusagen? Als etwas.
Okay.
So verstehe ich das.
Ich glaube, da könnte ich einen Weltrekord aufstellen, Menschen abstempeln.
Ja?
Ich bin wirklich, das muss ich selbstkritisch, wenn mir Leute über die Straße gehen, dann habe ich die sofort in irgendeine Schublade.
Welche denn? Was ist das? Meistens Assi, oder?
Assi.
Also deine Assi-Schublade ist extrem voll.
Ja, ich habe ganz, ganz viele Schubladen, also die sind auch sehr klein.
Wodurch kommt man denn in die Assi-Schublade rein?
Neben ihm wohnen.
Ausspucken neben einem zum Beispiel, das wäre bei mir Assi-Schublade. So.
Ja gut, aber dann ist ja noch nicht mal meine Schublade, dann ist es ja schon bewiesen. Aber die dürfen sich ja erstmal gar nichts erlauben, die sind ja nur da.
Ja, aber du hast doch bestimmt auch schon mal irgendwas quersitzen gehabt in der Nase und hast die hochziehen und ausspucken müssen.
Ja.
Aber nicht vor anderen Leuten.
Ich will mich ja nur gerade outen, dass ich sehr, sehr schlechter Mensch bin, aber... Was das Gute bei mir ist, ich werde sofort, wenn sie sich anders verhalten, als ich es vorher von ihnen erwartet habe, bin ich dann sofort, dann kommen die aus der Schublade ganz schnell wieder raus.
Zur Schublade gehört ja auch, dass man eine Bereitschaft hat, die Leute in den Schubladen zu lassen, oder nicht?
Ja, ist wie ein Vorurteil eigentlich, ja. Ne? Eine Vorurteilsfrage. Welche Vorurteile habt ihr oft gegenüber Menschen? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz oft denke, blöder, fauler Studentenkopf. oder oh, so ein Ökolappen. Sowas. Also ich sehe so ganz oft so Leute, oder zum Beispiel, wenn ich so Leute im Liegefahrrad sehe. Ja,
das, oh, das, das habe ich auch in der Schublade.
So Leute im Liegefahrrad. So Leute im Liegefahrrad, triggern mich sofort, mache ich sofort aggressiv. Und ich kenne die ja überhaupt. Vielleicht sind das coole Leute und so. Aber nee, in meiner Schublade sind Leute mit dem Liegefahrrad sind einfach nicht cool.
Oder
das ist passiert einfach nicht.
Wolfskin-Jacken, Pärchenjacken tragen.
Selbst zum Beispiel immer Fahrscheinkontrolleure. Fahrscheinkontrolleure.
Das sind Fahrscheinkontrolleure.
Ja, ist so. Wenn zwei Leute mit einer Jack-Wolfskin-Jacke und auch so bewusst, dass die versuchen das ja immer so zu überspielen, dass sie Kontrolleure sind, sind aber schlechte Schauspieler. Dann kommen sie mit ihren zwei Jack-Wolfskin-Jacken, kommen sie dann in den Bus rein und überspielen das dann so auf so eine völlig übertriebene Art, wie egal ihnen Busfahren ist, wo du siehst, niemand steigt so fröhlich in den Bus ein oder so irgendwie abgelenkt in den Bus ein, wenn er nicht selber der Kontrolleur ist.
Meinst du, die sind zu relaxed oder was?
Ja, so übertrieben halt. Weißt du, die sind nicht natürlich. Jeder, der in den Bus steigt, hat so eine gewisse latente Aggressivität. Ja, kriege ich einen Platz? Ist das hier eng? Was will die da mit ihrem Kinderwagen? Warum muss er die Einkaufstüte? Irgendwie herrscht im öffentlichen Verkehrsmittel immer eine gewisse Aggressivität. Wenn da zwei völlig gut gelaunte Leute mit Jack-Wolfskin-Jacken reinkommen, 100 pro Kontrolleure.
Schnösel sind bei mir auch ganz schnell in der Schublade. Weißt du, hier laufen ja viele Hamburger rum, so mit Hemdchen, glatte Haare. Und so ein Sakko.
Die sind bei mir sofort in der Schublade.
Und die stecke ich sofort in so eine Schnöselschublade.
Übrigens, ich möchte ganz kurz sagen, weil wir haben natürlich viele Studenten, die zuhören. Mit Studentenkopf meine ich wirklich dieses hängende, dieses bis 16 Uhr pennen, zu faul sein, sich die Schuhe zuzubinden, weiß ich nicht, so nichts auf die Reihe kriegen, aber trotzdem irgendwie latent aggressiv und verwöhnt, so das meine ich. Ne? Ich meine jetzt aber nicht generell.
Studenten aggressiv? Nee, das verbinde ich nicht mit Studenten.
Ja, so nicht aggressiv im Sinne von, ich schlag den zusammen, aber so aggressiv in ihrer Verweigerungshaltung. So. da geht so eine gewisse Aggression in der Hedonie.
Müssen wir demnächst eine Sonderfolge über Schubladen machen?
Ja, das ist eine gute Frage, Henrik.
Das ist eine sehr gute Frage gewesen.
Das ist eine sehr gute und die letzte, denn ich muss in genau 18 Minuten muss ich meinen Sohn von der Schule abholen. Deshalb müssen wir an dieser Stelle beenden. Ja. Vielen Dank für diese schöne Folge, Georg und Jochen.
Jo.
Danke an alle Patreoniten für eure Fragen. Und Hinrich, deine Frage werden wir vielleicht nächstes Mal dann nochmal. Georg, merkt ihr es? Diese Schubladenfrage, da steckt noch mehr drin, glaube ich.
Da ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial drin. Wir machen uns jetzt Notizen über die nächste Woche, was noch weitere Schubladen sind.
Genau.
Als Thema.
Ich mache gerne ein paar auf.
Tschüss. Das war's. Tschö.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.